I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films. Mit Martin. Hallo Martin.
Hallo Markus.
Und mir, dem Markus. Und wie immer, oder fast immer, schauen wir uns einen Film an und nehmen dazu parallel einen Audiokommentar auf. Und der heutige Film ist wieder mal von Martin ausgesucht. Es ist Terrence Malicks Der schmale Grat von 1998. Martin, verrate uns, warum.
Ja, ich glaube, es ist ja schon das ein oder andere Mal ein bisschen durchgeschienen, dass ich ein Terrence Malick-Fan bin. Und da gehört meiner Meinung nach auch natürlich Der schmale Grat mit dazu, zu diesen Filmen, die wir über ihn besprechen und uns anschauen. Und was mich bei Malick einfach fasziniert, ist, dass Malick jemand ist, der generell Filme meditiert. Also ich habe das Gefühl, er macht daraus immer so ein sakrales Spektakel und lässt auch über Bilder und die Erzählweise mit Bildern einfach so viel Emotion frei, dass mich das völlig fasziniert und mitnimmt. Und natürlich auch die ganzen Motive und die Philosophie, die dahinter steht. Das ist für mich unfassbar berührend. Und deshalb schauen wir heute Der schmale Grat von Terrence Malick.
Ja, ich finde es ganz interessant, wie du das immer so wahrnimmst, weil vielleicht wer unsere Folge zu Tree of Life gehört hat, wird vielleicht auch feststellen, dass ich jetzt kein großer Freund von Malicks Art des Filmemachens bin. Und wie sagtest du gerade, irgendwas operales Spektakel oder so ähnlich?
Genau, so ein sakrales
Spektakel. Ja. Für mich ist es eher prätentiöse, betreute Langeweile. Aber das könnte ja auch dann in eine sehr fruchtbare Diskussion führen, wenn wir zwei solche Gegensätze haben.
Genau. Und ich werde natürlich auch alles dafür tun,
mich zu überzeugen.
Dich zu überzeugen, sozusagen zu konvertieren zum Malick-Fan.
Ja, also das... Da bin ich mal gespannt. Gut, ja, dann würde ich sagen, ist genug der langen Vorrede. Der Film dauert ja ohnehin fast 3 Stunden.
Richtig, wir haben genug Zeit.
Wir schauen übrigens den Stream. Der müsste zeitgleich laufen mit der Blu-ray.
Ja.
Und wie üblich...
Wir haben 2 Stunden, 50 Minuten und 40 Sekunden.
Genau.
Also wenn da mal so eine Sekunde hintenrum abweicht bei dem einen oder anderen, da würde ich mich nicht von verrückt machen lassen. Das hängt manchmal mit Rundungsfehlern irgendwie zusammen.
Ja.
Also, aber 2 Stunden, 50 und 40 Sekunden ist sozusagen unsere Laufzeit. Und ganz zu Beginn noch kurz der Hinweis, ihr könnt unseren Podcast auch bei Steady unterstützen. Der Link dazu steht in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website iwenttofilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, wie üblich zählen wir wieder ein. Von 3 abwärts und auf Play drücken wir Play. 3, 2, 1, Play. Und wir starten mit dem Fox-Logo.
Und wahrscheinlich ja auch eigentlich mit dem Jahr 1998, mit die letzten Filme, wo dieses Logo eigentlich gültig ist, ne?
Ja, könnte man so sagen, ja.
Mit dem 20th Century Fox. Ja. Ich muss ja sagen, mit 20th Century Fox verbinde ich immer Star Wars auch, ne? Diesen Einstieg.
Ja, weil sie da ja auch, glaube ich, nur der Distributor waren und selber, glaube ich, nicht so viel. Aber
das meiste war ja dann LucasArts und so, ne?
Ja, genau. Phoenix Pictures habe ich so auch nicht im Kopf.
Nee.
Aber ist ein interessantes Logo, ne?
Richtig, vor allem, wir haben ja erst dieses Streichholz gesehen.
Genau, ne? Wo man denkt, der Film geht ja jetzt direkt schon los und dann geht es so über.
Ja.
Originaltitel, The Thin Red Line, die dünne rote Linie.
Und das Streichholz war ja im Prinzip auch schon so was Vorweggenommenes, was wir dann hinterher sehen in der Zelle.
Ja, jetzt haben wir das, was du vorhin schon als sakral bezeichnet hast, mit der Orgelmusik.
Genau.
Und wir sehen die Krokodile, glaube ich, sollen es sein. Oder Alligatoren, ich weiß es nicht, die dort sich im Sumpf niederlassen.
Genau. Und was man bei Malek ja auch immer wieder sagen muss, er ist fasziniert von Bäumen. Also spätestens bei The Tree of Life merkt man das ja auch. Und auch generell, wie er mit Licht und Sonnenstrahlen umgeht, das ist etwas, was ich wunderschön finde. Also wir sehen jetzt hier ja auch von unten an die Baumdecke und den Nebel und wie die Strahlen durch das Blätterdach durchbrechen. Und hier haben wir auch diese Lilianen, die die Bäume ja erdrücken, was ja später auch als Thema im Dialog auftaucht. Und wir befinden uns in so einer Art Mangrovenwald. Und wir beginnen im Prinzip eher so dokumentarisch, ne? Muss man sagen.
Ja, oder sagen wir mal, also wir beginnen auf jeden Fall nicht mit dem, was man von einem Kriegsfilm erwarten würde, ne? Wir sehen die polynesischen Bewohner der Insel.
Genau, jetzt hier gerade die
Genau.
Kinder, die, glaube ich,
Genau.
irgendwelche Muscheln öffnen.
Die Kinder und die Frauen jetzt.
Genau. Und sogar die Kinder spielen. Die spielen hier mit so einem
Schwimmen.
und schwimmen, genau.
Also nichts, was auf Krieg hinweist. Auch wir sehen auch überhaupt noch keinen, weder von den Amerikanern noch von den japanischen Soldaten.
Und eigentlich ist es ja auch im Moment noch zeitlos, ne? Also wir wissen eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich auch gerade egal, wann das
Ja, es
ist.
ist davor, es ist danach, es ist währenddessen.
Weil
Man
ich
weiß
muss
es nicht.
sagen, ich war vor einigen Jahren ja mal auf Papua-Neuguinea und es sieht im Prinzip wirklich so aus. Also auch heute noch. Und jetzt sind wir in einem Einbaum.
Genau, mit dem ersten Amerikaner. Und es wirkt immer noch eher wie Urlaub als wie Krieg.
Genau. Also im Prinzip wissen wir nur, dass er Soldat ist, dadurch, dass er diese Hundemarken um den
Genau.
Hals trägt. Das ist das erste einzige Indiz.
Was ist
Und
auch dann jetzt
eigentlich.
so langsam so ein bisschen auch zeitlich stärker verortet, ne?
Ja.
Ins 20. Jahrhundert zumindest.
Ja.
Sehen wir, wie er die Familien beim Baden beobachtet. Und wir wissen nicht so wirklich, was er da eigentlich macht, ne? Ist er da gestrandet? Ist er dahin geflohen vielleicht auch? Ist er irgendwie Teil von Besatzungssoldaten? Ist er getrennt worden von seiner Einheit? Da hinten kann man auch nicht so ganz sagen, ob da hinten noch einer steht und aufs Meer rausschaut. Der könnte auch weiß sein.
Genau. Das ist ja jetzt Private Witt, ne? Der sich mit so den Fragen des Lebens befasst. Also es geht hier um Unsterblichkeit und letztendlich auch wieder um Sinn. Und das ist auch wichtig, es geht auch um Treue. Und wir haben ja jetzt hier diesen Papageivogel bei seinem Kollegen. Und das müsste diese Papageiart sein, die ihr Leben lang treu ist. Das wird ja später im Film, ist das ja sozusagen auch noch diese Handlung von Private Witt.
Das ist auch irgendwie sowas, was so außerhalb der Zeit gefallen ist. Es könnte jetzt auch eine Szene aus dem Bürgerkrieg fast sein, finde ich.
Ja, und wir haben hier auch die zwei Vögel im Käfig. Und diese Käfige, die sehen wir ja auch immer wieder.
Ja, das sind ja dann später die Bunker teilweise oder die Hütten von den Japanern.
So, und jetzt geht es auch um Herzlichkeit, ums Herz, ne? Wir haben ja quasi jetzt diese Verbindung. Es müssten Tochter und Mutter gewesen sein, ne?
Wahrscheinlich, ja. Schöne
Ja.
Überblende von der Decke zur Insel.
Und Private Witt fragt sich jetzt gerade im Off-Text, wie es sein wird, wenn er stirbt.
War das eigentlich dein erster Manic-Film, wenn ich kurz da einhaken darf?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich kann nicht sagen, welches mein erster Malek-Film war, aber ich kann mich erinnern, dass ich damals die Filmvorstellung im Heute-Journal von The Tree of Life gesehen habe und dann gedacht habe, ich muss diesen Film gucken. Okay. Und ich glaube, dann war ich auch im Kino und den Film habe ich auf jeden Fall im The Tree of Life im Kino gesehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, die anderen habe ich dann irgendwann danach angefangen, peu à peu zu gucken. Also ich habe auch noch nicht alle gesehen von ihm, aber da gehört natürlich der schmale Grat erstmal auf jeden Fall auch mit dazu.
Ja, ich glaube, das war mein erster Malek-Film, wenn ich es nicht komplett falsch im Kopf habe.
Ah ja, ja. So, bei dieser Musik muss ich sagen, das klingt, ohne es jetzt genau zu wissen, nach so Musik, die von Missionaren mitgebracht wurde.
Ja, so leicht gospelig, ne?
Ja, genau.
Ja, ja, kann durchaus sein. Müsste man jetzt mal nachforschen, wie das eigentlich. Aber die sind ja offenkundig auch schon teilweise westlich angezogen, wie die Frau gerade. Also,
ja, ja.
Da waren ja offenkundig schon welche dort.
Also, die sind jetzt noch nicht mit. Also, die sind jetzt nicht. Ich sag jetzt mal, die waren noch nie mit Menschen von außen in, die waren schon mit Menschen von außen in Kontakt.
Naja, offenkundig. Ne? Ja.
Also, genau.
Die unterhalten
Weil die
sich
können
auch.
Sich auch unterhalten hier. Ja. Ne? Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, diese Begegnung zwischen der Frau mit dem Kleinkind und dem Private Wit, sie unterhalten sich. Und das haben wir ja dann später nicht mehr. Also, mir fällt gerade noch ein, noch mal ganz kurz die Warnung auch, wir spoilern natürlich. Also, der Film. Ich
bin sowieso der Ansicht, wer sich einen Audiokommentar ansieht und den Film vorher noch nicht kennt, der ist dann auch selber schuld, wenn er gespoilert wird.
Ja, richtig. Aber wie gesagt, das ist aber auch ein Film, den man ruhig mehrfach gucken kann, um ihn, sage ich mal, auch zu, also man muss ihn zelebrieren. Da ist jetzt nichts, wo mit Spannung, sag ich mal, gearbeitet wird. Und hier die Private Wit und wer ist nochmal der Kollege?
Weiß ich gar nicht. Ja, gut, ich sag mal so, das ist auch ein bisschen.
Ist nicht
die
so
Figuren relevant. Selber sind ja jetzt auch nicht so zentral wichtig, finde ich, in der Geschichte. Also, das ist ja sowieso dann irgendwann ein riesiges Ensemble und das wird ja dann auch ein Stück weit fast schon austauschbar.
Ja, das stimmt. Aber was hier am Anfang gerade so ist, hier die Einfachheit des Lebens, aber irgendwie paradiesisch. Und.
Also verklärt mit anderen Worten.
Ja, genau. natürlich. Also wir wissen ja noch nicht, Private Wit war ja schon im Einsatz. Ne? Aber es hat jetzt so das Gefühl, als würden wir steigen jetzt hier in die Geschichte ein und hier haben wir jetzt so eine kleine Prozession, wo ich mir vorstellen kann, dass das wirklich also auf Missionare zurückzuführen ist, weil vorne auch so eine Art Priester mit dem Buch vorläuft.
Ja, ja, da gehe ich von aus, dass das.
Und Private Witch steht sozusagen als Beobachter da, etwas abseits. Und hier, dieser Baum, also das ist wirklich so ein Terrence Malick Motiv einfach, ne? Dieser monströse Baum.
Okay. So, da haben wir schon das erste Anzeichen von Krieg, dass es doch noch nicht alles gut ist hier. So, ich glaube, dieses Surfbrett da, wenn ich es richtig gelesen habe, das ist anachronistisch. Das ist noch keine Art von Surfbrett. Das ist, glaube ich, zu kurz.
Okay.
Für die 40er.
Ja. So. Die beiden Soldaten, also Private Wit und sein Kamerad, versuchen natürlich, sich ein Stück weit zu verstecken. Weil die sind natürlich irgendwo getürmt, ne?
Naja, ja. Also mit anderen Worten, sie sind desertiert.
Genau, sind desertiert. Und jetzt sind wir auch schon wieder zurück auf dem Schiff. Also man kann wirklich sagen zurück, weil wir haben ja dieses Streichholz am Anfang ganz kurz gesehen.
Wobei das ja nicht zum Film selber gehört hat.
Nein, genau, richtig. Aber Sean Penn.
Genau, Sean Penn zum ersten Mal bei uns, oder?
Genau, ja.
Also ich meine jetzt überhaupt einen Film mit ihm im Podcast bei uns. Ich glaube schon.
Gut, Tree of Life.
Ach, da war er ja auch dabei, hast du recht.
Genau,
ja, da war
er, ja. So, also Sean Penn spielt Edward Welch. Mhm. Und diese beiden haben ja auch, also Welch und Witt haben ja auch eine ja, besondere Beziehung. Also irgendwie, sie wissen nicht, ob sie Freunde sind, aber irgendwie sind sie Freunde. Und wir werden das ja später noch mehr erfahren, dass Welch davon beeindruckt ist von Witts Spiritualität eigentlich. Also irgendwie diese Frage nach dem, also ich habe immer das Gefühl gehabt, du bist wie ein Magier oder du glaubst oder siehst immer noch das Licht.
Mhm. Ja. Ja, und vor allen Dingen sind sie natürlich auch Kameraden, ne?
Das kommt das auch noch dazu. Ja. Und das ist aber vielleicht auch wieder so ein bisschen dieses Motiv, was wir bei Tree of Life hatten mit, da hatten wir ja sozusagen der Weg der Natur und der Weg der Liebe, ne?
Ja, ja, ich erinnere mich.
Und hier haben wir die beiden, also Welch ist sozusagen eher so der Pragmatiker, der sozusagen den Weg der Vernunft, oder ne, Vernunft kann man das auch nicht nennen, also eher so der Härte und Pragmatismus sucht. Und Witt ist eher so der Träumer.
Ja, sagen wir es mal so, er kommt mehr damit zurecht, dass hier der Krieg herrscht, während Witt vielleicht mehr Problem damit hat, in welcher Situation er sich eigentlich gerade befindet.
Mhm. Ja, und er das ist halt, ich glaube, Witt will nicht einfach resignieren. Mhm. Der ringt ja die ganze Zeit. Und Welch ist einfach im Krieg drin. Ja. Das ist so. Vielleicht auch hier schon mal vorweg, mein Eindruck von diesem Malick-Film ist, dass es gar nicht um den Krieg als solcher geht, sondern der Krieg ist sozusagen nur der Schauplatz für diesen Film.
Mhm. Und worum geht's dann?
Es geht eher so um das Leben und die Auseinandersetzung und auch sozusagen die Frage danach, Überleben des Stärkeren.
Na gut, ich sag mal jetzt, Überleben des Stärkeren ist ja durchaus ein zentrales Motiv des Krieges. So gesehen
richtig,
wird es ja
richtig.
Schon auch, also es geht vielleicht nicht um den speziellen Krieg
so,
jetzt.
So, das meine ich, ja.
Aber gut, das kann man jetzt sagen, also aber es geht schon um Krieg. Also du kannst, also man könnte vielleicht den Konflikt jetzt ändern, die Schlacht
genau
ändern.
Das, natürlich, aber das meine ich. Aber man kann aber auch generell
glaub, es, diese Geschichte, ja?
Also dieser Krieg, also jetzt der Pazifikkrieg, ist im Prinzip eigentlich nur die Wahl für den Konflikt, den wir brauchen. Und es geht eigentlich um den Konflikt der Mensch mit dem Leben. Mhm. Und das ist sozusagen, da wird der Krieg hier benutzt für, weil es einfach am veranschaulichsten ist. Und jetzt sehen wir, wird in der Zelle mit dem Streichholz spielen. Ja. Und vielleicht gerade noch zu Beginn, also ich habe halt den Eindruck, das ist die Vertreibung aus dem Paradies.
Ja, das kann man, das ist es definitiv, ja.
Ja. Und erst
wobei es aber eben insofern natürlich andersrum ist, als dass die beiden ja nie ins Paradies eigentlich hätten gedurft.
Ja, ja. So ist es. Und hier auch dieses Bild, er guckt auf diesen Metallboden mit diesen Löchern und hat jetzt so ein Flashback, so eine Kindheitserinnerung, vermutlich mit seinem Vater im Stroh gespielt auf dem Feld.
Ja.
Und Witt sucht immer das Licht, deswegen macht er auch diese Streichhölzer an und starrt wie ein Kind fasziniert auf diese Flamme.
Oder wie ein Wahnsinniger.
Ja, könnte auch sein, ja.
Das ist ja durchaus auch die Frage, ob er da nicht am Krieg bricht.
Natürlich.
Also ein Typ wie er ist ja dann prädestiniert dazu, durch den Krieg gebrochen zu werden auch. Mhm.
So, jetzt
Nick Nolte und John Travolta. Und ich glaube, genau. Wir haben jetzt auch das erste Mal mitbekommen, gerade an welcher speziellen Stelle wir eigentlich sind auf der Welt, als man auf der Karte Guadalcanal lesen konnte.
Stimmt.
Ah ja, da hat man auch jetzt nochmal schön gehört, dass es eben nicht die Marines sind, die dort aktiv sind, sondern dass wir im Prinzip schon der normalen Army jetzt folgen.
Mhm. Ja. Und jetzt haben wir diesen Dialog zwischen John Travolta, General Quintard und Nick Nolte, Gordon Tall. Mhm. Da erfahren wir, dass Leutnant Tall schon ewig in der Army ist und irgendwie eigentlich schon viel weiter sein müsste in seinem Rang. Also das Leutnant Colonel.
Ja.
Und wir erfahren ja später auch, dass er 15 Jahre Karriere warten musste, bis sein erster Krieg da war.
Ja.
Und er fast schon, also er beneidet sozusagen die jungen Soldaten, die so früh Krieg machen durften.
Mhm. Oder eben die, die älter sind, die den Ersten Weltkrieg halt noch sich auszeichnen konnten, während er eben jetzt erst im Alter diesen Krieg kriegt. Was natürlich aus einer internen Logik heraus für ihn selber natürlich sinnig sein mag, aber natürlich auch mega zynisch ist. Also eine furchtbare Sicht auf die Welt ja eigentlich ist.
Ja. Ich finde ja auch schön, dass Gordon Tall hier sagt, er hat sich diese Frage nie gestellt. Also eigentlich komplettes Gegenteil zu Private Witt, der sich alle Fragen immer stellt, ne?
Ja, genau. Und er ist ja auch außerhalb der Army seltsam ambitionslos. Ne? Das hat John Travolta ja auch vorhin erwähnt, ne? Sobald sie den Adler haben, wollen sie ja auch noch den Stern haben. Also, ne? Mhm. Und dass er eben keine Politkarriere scheinbar anstrebt. So, man weiß natürlich auch, dass er ganz problematische Dinge fordern wird nachher. Ja. Also jetzt, wir wissen das beim mehrmaligen Schauen, aber ne, das meine ich. Und wir haben noch immer so eine Ruhe vor dem Sturm-Moment, ne?
Und auch eigentlich, wir haben schönes Wetter, wir haben diese Abendsonne. Wir sind auf einer ruhigen See. Ja. Die beiden stecken sich eine Zigarette an.
Scheinen keine Feinde in der Nähe zu sein, auch wenn die Gefechte besetzt sind. Sind übrigens, diese ganzen Voice-Overs sind übrigens alles größtenteils tatsächlich auch Stellen aus dem Buch, also aus der Romanvorlage.
So, jetzt geht's auch um die Angst.
Die ja nun normalerweise jeder Soldat wahrscheinlich haben wird vor dem Einsatz. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. So, und wir hören auch, ne, der Soldat hier, der gerade erzählt, er lebt von Minute zu Minute. Da hatten wir gerade auch Adrian Brody einmal kurz gesehen mit der Zahnbürste. Der war übrigens ziemlich schockiert, als er dann bei der Premiere den fertigen Film gesehen hat.
Ja, warum?
Weil eine ganze Menge seiner Szenen rausgeschnitten wurden. Ah, ohne dass er da vorher ohne dass ihm das vorher gesagt wurde.
Ja, weil, gut, das ist natürlich echt frustrierend dann auch, ne?
Ja, also er ist, seine Figur selber ist so im Roman mit die Hauptfigur. Mhm. Und er ging davon aus, im Film auch die Hauptfigur zu sein, und dann wird fast der komplette Dialog von deiner Figur rausgeschnitten. Mhm. Aber man muss auch sagen, ihm ging es noch immer besser wie anderen Leuten. Billy Bob Thornton zum Beispiel hat ein komplettes Voice-Over für den Film gemacht, ist rausgeschnitten worden. Bill Pullman, Gary Oldman, Viggo Mortensen, Martin Sheen und Mickey Rourke haben auch alle in diesem Film mitgespielt und sind alle rausgeschnitten.
Das ist irre. Und trotzdem ist der Film noch fast 3 Stunden lang, ne?
Fast 3 Stunden lang und hat noch immer einen, und hat ja auch noch einen Haufen Stars im Cast. Das musst du dir mal vorstellen. Also das, ja. Ist ja eigentlich auch Wahnsinn, wenn du dir das mal so überlegst, wie der dann diese Produktion gestaltet hat. Ne, wenn solche Namen einfach auch komplett rauszuschneiden, mhm. Das ist ja, das muss man sich ja auch erstmal trauen.
Das ist richtig. Und hier, ja. Dieses eine Pistole dabei zu haben, das ist auch so ein bisschen so, ja, jeder ist sich selbst der Nächste. Er klaut ja jetzt gerade von einem anderen Kollegen die Pistole, einfach um eine zu haben.
Ja.
Ich hatte eben noch einen Punkt. Das würde ich auch gerne jetzt nochmal ansprechen. Ich finde, was auch sehr stark ist an dieser Art, jetzt gehen wir mal davon aus, also wir reden mal jetzt mal um das Genre Kriegsfilm, also wenn wir uns darauf einigen, dass es ein Kriegsfilm ist, dann...
Ja gut, es spielt ja im Krieg und wir sehen Soldaten und Kampfhandlungen, also ich finde, das reicht schon aus für für Kriegsfilm.
Als Genre, na ja, genau. Nur was ich halt stark finde, ist, dass wir unfassbar lange brauchen, bis wir erstmal überhaupt Kampfhandlungen haben. Mhm. Und zweitens, dass wir auch den Feind erst allmählich sehen. Also wir sind ganz distanziert und tauchen über Stunden, kann man ja fast sagen, erst ein. Bis wir mal den ersten Feind sehen, dauert es wirklich ewig. Und ich muss sagen, das finde ich sehr, sehr stark. Also wir landen ja jetzt gleich am Strand, im Prinzip völlig ohne Kampf. Mhm. Und dann geht das erst so allmählich los. Irgendwann gibt es dann so Schießereien, aber wir sehen noch nicht woher. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, ich kann das schon nachvollziehen, was du da meinst. Aber da finde ich, müsste er dann entweder noch mutiger sein und dann wirklich sagen, ich verweigere ganz die Darstellung des Kampfes. Dann fände ich, wäre das noch viel stärker alles. Oder eben, er rafft es ein bisschen mehr, dass es ein bisschen besseren, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen besseres Pacing auch gibt. Mhm. So finde ich es einfach nicht passend ausbalanciert.
Ja, also ich muss sagen, ich habe halt das Gefühl, dass ich auch selber irgendwann den Krieg einfach normal sehe. Mhm. Also weil ich nicht, es ist nicht so wie bei, ich sag mal, Soldat James Ryan, wo die Luke aufgeht und sofort werden einfach die Hälfte der Leute da oder das ganze Boot vom MG niedergemäht, sondern hier ist es wirklich so allmählich. Und wenn es dann richtig auseinander geht, also wenn dann wirklich Krieg ist, dann sind wir schon so abgestumpft, dass wir einfach das sozusagen normal nehmen.
Ah ja.
Also, ja, ne, das ist sozusagen...
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Ja.
War das übrigens jetzt gerade Zufall und einfach nur der erste, der dir so einfiel als Gegenbeispiel, dass du Soldat James Ryan gesagt hast, oder hast du das aus bestimmten Gründen gesagt, den genommen jetzt gerade?
Ich denke mal, Soldat James Ryan ist, was Landungsoperationen im Zweiten Weltkrieg angeht. Ich glaube, der Film schlechthin, den auch viele kennen.
Weil der ist ja auch aus dem Jahr und lief ja dann auch quasi in Konkurrenz zu dem im Kino, deswegen.
Okay, das ist nochmal ein interessanter Hinweis.
Interessant, dass du gerade den rausgenommen hast.
Ja, also das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass das auch das Jahr ist.
Doch,
aber
deswegen habe ich jetzt nochmal extra nachgefragt. Ja. Aber das ist ja dann erst recht interessant, dass, dass ja. du die beiden bis heute dann scheinbar so als gewisse Antipoden siehst oder Gegenstücke für die Art, wie man so etwas darstellen kann.
Ja. Und man muss natürlich auch sagen, für uns ist natürlich auch der Pazifik noch mal weiter weg. Das heißt, diese Welt ist noch mal absurder. Während man vielleicht bei Soldat James Ryan oder auch anderen Filmen, man kennt ja die Orte. Man war vielleicht sogar schon mal da. Und es ist ja bei uns vor der Haustür. Und da ist das einfach ultra weit weg.
Ja, wobei, du hattest ja vorhin schon gesagt, dass der spezielle Krieg jetzt keine Rolle spielt. Also das, man könnte ja diese ganze Szenerie auch tatsächlich in der Normandie spielen lassen. Ne? Das wäre ja nicht groß anders.
Ja, wobei natürlich da so ein bisschen dieses diese Unberührtheit und diese Lastlos oder
die Romantisierung des
Umfelds. Genau, also weil es ist, guck dir das Wasser an, es ist doch super klar, es ist irgendwie, ne, das würden wir wahrscheinlich so in der Normandie nicht hinkriegen.
Ja, gut, das ist natürlich dann eine Frage, wie weit wird da was Reales dargestellt oder inwieweit wird da ein vermeintlicher Urzustand konserviert, den es in Wirklichkeit nie gegeben hat in der Form.
Natürlich,
das kann man natürlich dann. Ja. Und inwiefern wäre dann das dann ehrlicher? Woody Harrelson, glaube ich, jetzt zum ersten Mal im Bild, richtig, oder?
Kann sein, ja.
Ich glaube, vorher hatten wir ihn noch nicht so richtig gesehen.
Ich habe ihn nicht wahrgenommen vorher, ja.
John C. Reilly hatten wir vorhin auf dem Boot auf jeden Fall schon einmal gesehen, beim Zähneputzen, das weiß ich.
Ja.
Wie stehst du denn eigentlich zu dieser großen Menge an namhaften Leuten im Cast? So.
Ich muss sagen, ich finde, das ist ziemlich stark, weil ich halt spannend finde, dass selbst ja gut, außer vielleicht am Ende George Clooney, aber dass die anderen Leute einfach, dass der Name fast egal ist. Sie werden zum einfachen Soldaten, weil im Prinzip sind da die Soldaten alle gleich, egal welchen Namen sie tragen. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, ich finde, da muss man immer ganz aufpassen mit solchen All-Star-Casts.
Ja.
Das kann natürlich auch sehr gut werden, klar. Da kann aber auch, wenn du, jetzt haben wir gerade zufällig das Treffen mit den Marines, kann aber auch dann dazu führen, dass die sich gegenseitig dann ein Stück weit kannibalisieren, also dass die sich einfach gegenseitig behaken, weil sie Freiraum brauchen und in der Menge sie nicht mehr kriegen können auf der Leinwand. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Aber ich finde, das ist diesem Film nicht passiert.
Ja, weiß ich nicht. Aber da kommt wahrscheinlich auch generell, dass ich nicht der große Fan des Films bin.
Ja, aber nee, das ist so. Du kannst ja gleich mal sagen, wo dir was auffällt, was so Besetzung angeht, wo das da rausreißt.
Ja, ich schau mal, wenn ich da was Konkretes finde.
Jetzt sind wir am Vorrücken, also ganz so ein Spähtrupp ist unterwegs durch das hohe Gras. Wir sehen Palmen und die Berge im Hintergrund, und jetzt kommt uns dieser alte Mann entgegen.
Der offenkundig völlig desinteressiert ist an den Soldaten.
Ja. Er schaut sich einfach um und geht an den Soldaten vorbei. Als wären sie gar nicht da, genau.
Ja,
also, wir haben auch gerade Stille, ne?
Also die Soldaten finden ihn ja fast interessanter als er die Soldaten.
Sagen wir mal so.
Jetzt haben wir wieder solche großen Sümpfe und
so Mangrovenwälder, ne? Ja.
Ja.
Das ist ja auch hier, das sieht so wirklich unwirklich aus, ne?
Ja, es hat jetzt schon eher was von einem Dschungelabenteuerfilm als von einem Kriegsfilm, gerade auch mit diesem Fetisch da oder was das war. Ja.
Hier auch wunderschön diese großen Palmblätter oder was das sind mit dem Licht. Und jetzt kommt natürlich wieder der Off-Text. Und wir haben hier wieder den Papagei.
Genau, die Papageien sogar.
Ja, genau. Loris sind das, genau. Und die Loris sind diese treuen Tiere, die, ich glaube, man hat da noch nie einen Partnerwechsel beobachten können.
Ja, jetzt und sind wir im Bambusdschungel plötzlich.
Genau. Und das ist ja im Prinzip auch das Thema von Private Wit, weil er sein ganzes Licht ja im Prinzip auf der Beziehung zu seiner Frau aufbaut und da eigentlich seine Hoffnung herholt. Und deswegen sehen wir die Loris auch immer wieder, weil die ja auch sozusagen als die treuen Tiere gelten. Mhm. Und wir kommen ja dann später dazu, wenn Wit den Brief von seiner Frau kriegt, wo sie ihm offenbart, dass sie ihn verlassen wird.
Ja. Ja, und so ganz klar, wie der jetzt zu denen gehört, ist auch nicht. Läuft der einfach nur mit? Ist es ein Guide? Ist es?
Ja, das ist, ja, man weiß es nicht. Aber ich finde es, ja. Es
nein,
ist
das
schön.
Ist jetzt nicht schlimm, aber
Nee, aber ich muss sagen, ich finde das toll, weil hier erzählt er ja irgendwas. Also er scheint irgendwie so eine Art Guide zu sein. Und es wird gar nicht groß erklärt.
Nein, das ist ja auch okay.
Ja, genau. Und
das erzählt er wirklich sagen. Was oder kaut er nur rum? Da bin ich mir jetzt
das kann gar sein, nicht irgendwie eine Betelnuss oder so. Das kann sein, dass er Betelnuss
kaut. Ich glaube, das sah jetzt eher so aus, als ob er nur auf irgendwas rumkaut.
So, und jetzt haben wir wieder den Backflash zu seiner Frau.
Ja, das ist ja auch die Frage. Ist es wirklich eine Erinnerung oder ist es nicht eher jetzt eine Vorstellung?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde beides gut. Auf jeden Fall ist es sozusagen, es ist sozusagen die, es ist das Licht. Es ist das Licht, was ihn ja, es ist doch
wirklich, weil er, ja. Weil das Hemd, das er trägt, das erinnert ja sehr an das khakifarbene Uniformhemd. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass sich da so Erinnerungen und Hoffnung auf die Zukunft mischen.
Ja, finde ich eine sehr gute Beobachtung. Könnte ich verstehen. Vielleicht war die Beziehung ja auch von vornherein schlecht.
Ja, und er idealisiert sie.
Ja, genau. Ja, kann man ihm natürlich auch in der Situation nicht verübeln.
Nein, aber das ist eben die Frage. Wenn man sich fragt, ja, wieso verlässt sie ihn denn jetzt einfach nur, weil er im Krieg ist? Das ist ja jetzt nichts, was anderen Frauen nicht auch passiert ist in der Zeit gerade. Mhm, aber ne, dann könnte das vielleicht ein erst latenter Hinweis darauf sein, dass diese Rückblenden gar keine echten Rückblenden sind in dem Sinne, sondern eben sehr subjektiv gefärbt.
Genau, es ist halt ein schmaler Grat zwischen Erinnerung und Hoffnung. Ne?
Boah, ja, gut. Haben wir den Filmtitel auch nochmal untergebracht. Es war jetzt eine sehr schöne subjektive Kamera auch da durch dieses Feld. Mhm. Bevor wir dann Sean Penn gesehen haben.
Ja. Wir müssen ja auch immer sagen, wir haben noch keinerlei Kampfhandlung gesehen oder auch gehört. Ich glaube, auf dem Boot hatten wir einmal irgendwie eine Artillerie ganz weit weg, aber.
Ja, und jetzt sehen wir aber mal das Ergebnis von Kampfhandlungen.
Genau, richtig. Das ist sozusagen der Vorbote. Wir sehen hier zwei Soldaten, die scheinbar eine Telefonleitung legen sollten. Mhm.
Die offenkundig irgendeine Art von Bombe oder Mine. Wahrscheinlich. Ist auch ganz schön explizit, wenn du das mal überlegst.
Ja, du hast recht.
Also ich glaube, der Film ist ab 16 hier. Ja. Ich sag mal, wenn das jetzt kein Kriegsfilm wäre über einen realen Krieg, sondern wenn das jetzt so ein Serienmörderfilm wäre, wo ein Opfer so aussehen würde, könnte ich mir gut vorstellen, wäre der prompt dann schon ab 18 bei so einer Szene.
Ja, klar, vor allem, wir haben ja den offenen Knochen auch gesehen, ne?
Ja.
Das ist, das stimmt. Und man muss ja auch sagen, man fragt sich bitte, da ist doch nichts. Es ist nichts zerstört. Es ist, man hört nichts. Man sieht einfach nur die zwei Toten.
Jetzt auch, da war auch keine Kuhle irgendwie von einer Bombe oder so,
genau,
oder von der Mine.
Richtig. So, jetzt haben wir einen Zeitsprung, also sind wahrscheinlich ewig weitergelaufen und wir sehen jetzt auch wieder ein Militärfahrzeug oder mehrere Militärfahrzeuge.
Offenkundig wurden noch keine Straßen angelegt.
Nee, nur so Schneisen geschlagen.
Das eine ist ja, dieser eine Jeep da ist ja offenkundig auch schon eingefahren oder eingesackt. Ne? Mhm. Versuchen die ja hochzuschieben irgendwie. Verwundete sehen wir jetzt auch noch mal. Mhm. Und jetzt hatten wir die ganze Zeit Musik und jetzt erst geht ja wieder der Originalton mit dem Geschrei der Verwundeten los. Mhm. Ja, und ja. Tja, und er läuft da so ein bisschen über den Ding, als ob es ihm nichts anginge.
Mhm. Ja, und er fängt wieder an zu philosophieren, ne? Also mit der Seele und wie hängen alle Menschen zusammen.
Also ein richtig guter Kamerad ist er nicht, wenn ich mir das so anschaue, ne?
Ja, er träumt halt und ist irgendwie...
Ja, ja.
Ja.
Anstatt die anderen zu versorgen mal.
Ja, genau, ja.
Ja, jetzt ja mal.
Ja, er ist eher der Trostspender.
Ja.
Ja, und jetzt kümmert er sich so ein bisschen um den, der mental getroffen ist. Wir sehen ja keine Verwundung, aber man merkt schon, obwohl wir den nur den Hinterkopf sehen.
Ja. Dass er ihn wäscht. Obwohl, er hat doch da.
Ah, doch, stimmt, da war ein Blutiges. Ja, 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 das war was Blutiges, ja. Ja. Aber es hat trotzdem irgendwie sowas Mentales, ne? Mhm. Und jetzt wieder das Wasser, was einfach immer weiter fließt. Egal. Du kannst ja so einen Fluss nicht einfach stoppen. Das ist ja...
Doch, indem man einen Damm baut.
Ja, aber jetzt metaphorisch.
Ja, das finde ich... Ich finde das halt auch manchmal sehr platitüdenhaft, was da abgelassen wird. Also das ist... Ich will jetzt nicht behaupten, das ist falsch oder so, aber ich finde es halt jetzt auch nicht wirklich tiefsinnig. So, das...
Ja, mich berührt es. Also das ist, glaube ich, so.
Ja, das ist ja auch okay. Dieses, ne? Das ist, ja. Dann drückt es bei dir Knöpfe,
genau,
die mir nicht vorhanden sind. Das ist halt so. Da kann niemand, das kann man nicht steuern.
Nee, das ist richtig. Aber es ist auch mal interessant zu sehen, die Frage, wann fesselt ein Film jemanden? Ne? Und was sind die... die Knöpfe, ne, die Filme drücken können.
Ja.
Das ist ja auch nochmal interessant zu sehen. Und jetzt geht's auch schön, weiter.
Diese gelben Handgranaten sind übrigens Trainingsgranaten.
Aber die explodieren auch, ne?
Da bin ich mir nicht sicher, wie das ist. Ob die.
Weil vielleicht hatten die keine mehr oder so.
Ja, kann natürlich sein. Dass der Nachschub noch nicht da war. Weil das ist ja, diese Schlacht war ja wichtig für den Nachschub, diese Guadalcanal-Schlacht.
Genau, und die wollen ja zum Flugplatz, ne? Mhm.
Das kann natürlich sein, aber es ist trotzdem ganz interessant, dass man das so offensiv zeigt.
Ja,
das ist
ein gutes Detail.
Jared Leto hatten wir auch gerade einmal gesehen schon. Mhm. Da, jetzt haben wir ihn auch nochmal.
Also ich muss sagen, allein schon so diese Granate so quasi direkt über dem Herzen oder am Hals zu tragen...
Ja,
das haben wir ja schon so ein unwohles Gefühl. So, und jetzt sehen wir das allererste Mal eine Perspektive aus Sicht des Feindes. Also wir gucken aus so einer...
Wir sehen überhaupt, dass der Feind noch da ist.
Ne? Genau, richtig, das ist... Ja.
Und auch nur, weil jetzt noch gerade kurz vorm Schnitt das Maschinengewehr gedreht wurde.
Richtig, weil sonst, im ersten Moment sieht man diesen Gewehrlauf gar nicht richtig. Man nimmt den Fass quasi nicht wahr.
Ja, das fand ich jetzt nicht so. Aber es hätte ja auch noch immer verlassen sein können.
Ach so, so meinst du, das ja, meine ich. Richtig.
Ne, und auch diese beiden Verwundeten, die lagen ja auch schon ein bisschen länger da. Ne, also das hätte ja alles, der Feind, die Japaner hätten ja auch schon weg sein können. Das ist ja bisher immer noch nicht klar, ob die Japaner noch da sind. Also jetzt wissen wir es eben, weil sich das Gewehr gedreht hat einmal.
Ja. Jetzt diese verzweifelte Frage eigentlich an Gott, bist du da? Und wir sehen nur so diese Kerze mit der Flamme, die sich dann doch auch einmal kurz bewegt.
Ja. ja, das ist natürlich ein Motiv, das dann später wiederkommt, wenn es um den Befehl geht von Nick Nolte. Mhm.
Und eigentlich muss man ja wieder sagen, Postkartenmotive, ne? Also es ist ja...
Ja, ja.
Einfach schön.
Da Krieg führen, wo andere Urlaub machen, oder wie?
So ist es, genau. Mhm. Und Colonel Tall telefoniert jetzt wie mit einem Freund. Also es ist so...
Ja, jetzt redet man erstmal über Homer.
Ja, richtig. Und die spezielle Wolkenformation.
Ja, da ist wohl auch durchaus, dass Terrence Malick manchmal eine Szene angefangen hat morgens und dann erst wieder abends weitergedreht hat. Mhm. Wegen dem Licht und so.
Ja. So, und jetzt sehen wir das erste Mal einen Beschuss, einen Artilleriebeschuss von der Anhöhe. Und wir haben auch eben den Colonel Tall gehört, dass er gesagt hatte, also für die Moral ist es auf jeden Fall gut, zu wissen, sie kriegen was auf den Deckel, damit seine Männer dann da auch hochgehen.
Naja, klar.
Also da geht schon echt einiges in die Luft, ne? Da denkt man sich auch so, also...
Da kann jetzt eigentlich keiner mehr da sein von den Japanern normalerweise. Ja. Erster Dialog, glaube ich, von Woody Harrelson. Mhm. Wobei er ja auch eher eine vergleichsweise kleinere Rolle hat, zumindest jetzt im fertigen Film. Mhm. Was jetzt alles gedreht wurde, da kann man sich ja drüber streiten. Aber nach dem, was eben, wie gesagt, Leuten wie Martin Sheen oder Gary Oldman oder Mickey Rourke passiert ist, kann ja jeder froh sein, dass er überhaupt noch auftritt im Film.
Ja, ja, ja.
Ist übrigens nicht nur bei Darstellern so gewesen, sondern auch mit der Musik hat Terrence Malick, also Hans Zimmer hat mit John Powell zusammen die Musik gemacht für den Film und für den fertigen Film hat Malick nur noch ein paar kleine einzelne Stücke genommen und der Rest war dann einfach irgendwelche Source Music, also irgendwas, was eben was verfügbar war sowieso. Ist auch, ne, also nicht nur Schauspieler, sondern eben auch noch fast die komplette Musik, die für den Film geschrieben wurde, hat er auch dann rausgenommen wieder. Mhm. Und wenn man das so alles hört, dann kann man auch nachvollziehen, dass es durchaus Schwierigkeiten gab mit den Produzenten Robert Geisler und John Robardo. Weil das kann ich mir schon vorstellen, dass die irgendwann auch keinen Bock mehr hatten.
Ja.
Weil weder Hans Zimmer noch Mickey Rourke noch Bill Pullman oder Gary Oldman, die werden alle nicht für lau gearbeitet haben und sind dann alle nicht mal mehr. Und er schmeißt den ganzen Kram einfach raus.
Ja, vor allem auch, das sind ja auch Namen, die sich mit auf den Plakaten gut gemacht hätten, ne? Also.
Ja, also zumindest die Schauspieler. Bei Hans Zimmer 1998 bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der da schon.
Aber die Schauspieler auf jeden Fall. Ja. So, jetzt geht's weiter nach vorne Richtung Hügel. Also eigentlich geht es ja immer nur im Hügel rauf und wir haben eben auch schon mal so einen Querschläger gehört. Oder nee, die haben so eine Granate hochgeschossen oder so eine Rauchgranate oder sowas. Oder Blendgranate, ich weiß nicht genau, was das war.
Gibt ja auch dann zum Thema Hügel erstürmen, gibt es ja auch die sehr schöne Anekdote aus dem Vietnamkrieg, wo die Soldaten einen bestimmten Hügel erstürmen mussten und der dann bei den amerikanischen Soldaten den Namen Hamburger Hill bekommen hat, weil die Vietnamesen da so runtergeschossen haben und die ganze Zeit die Leute da niedergemäht haben, dass sie irgendwann nur noch wie Hackfleisch waren.
Mhm. Ja. Auch gerade sehr schön, ne? Wie die Soldaten alle im Gras verschwunden sind, oder? Also
ja, ja.
Mit dem, das war echt ein toller Effekt.
Ja, war es wirklich ein Effekt in dem Sinn?
Also nein, aber es war sehr schön zu sehen.
Ja, es war schön visuell. Ja. Es war ein schönes Bild.
Genau, schönes Bild, so, ja. Und jetzt soll es unbedingt weitergehen, aber alle sind so, ha, wollen wir da wirklich hoch? Ja.
Was ja nur absolut verständlich wäre in der Situation.
Ja. Also, man ist ja da völlig fremd, also.
Ja, vor allen Dingen weiß man ja auch, man ist de facto auf dem Präsentierteller, ne?
Ja, so wie jetzt die Szene, die jetzt kommt. Also, wir sehen ja nur jetzt gleich die Beobachter, die zwei Soldaten gehen vor, um zu gucken. Das finde ich aber auch immer so blöd, dieses Vorgehen. Und jetzt sehen wir einfach nur aus der Beobachterperspektive, wie die einfach mit zwei Schüssen abgeschossen werden. Ja. Und man weiß nicht, woher, ne? Also, sind einfach quasi umgefallen. Und wir gucken aufs Gras und wir sehen nichts. Und auch sehr schön jetzt hier, wie das Licht von der Sonne so über das Gras wandert.
Ja, also ich habe mich da vorhin versprochen. Ich sagte, er hat am Morgen angefangen und am Abend beendet. Aber tatsächlich hat er manche Szenen am Morgen angefangen und dann ein paar Wochen später abends beendet.
Ach so, also, okay.
Ne, also das muss auch, das ist, muss auch, jetzt geht's so richtig los einmal.
Genau, ja, ja, ja.
Das muss auch ziemlich grauenhaft zu schneiden gewesen sein, glaube ich, wenn der Terrence Malick nicht die ganze Zeit beim Schnitt dabei gesessen ist.
Natürlich, ja. So, und jetzt sehen wir auch relativ viel Blut, ne, muss man sagen. Also wir haben eben sogar ganz kurz Spritzer an der Kameralinse gehabt. Und jetzt sehen wir auch so aus dem Nichts so Blitzen, wo die Schüsse herkommen. Aber wir haben nicht nur Schüsse, sondern wir haben ja auch Artillerie oder Mörser oder irgendwie sowas, die da einschlagen.
Ja, und im Prinzip ist es jetzt schon unübersichtlich geworden, ne? Man weiß aus dieser klaren Formation weiß man schon gar nicht mehr jetzt, was woher kommt. Man weiß auch nicht so genau, sind diese Granatenbeschuss jetzt, ist das alles auch die Hilfe von den Amerikanern oder sind das vielleicht auch japanische Geschosse, die da noch zurückgefeuert werden? So, jetzt haben wir die Diskussion auf dem Schlachtfeld, wer gerettet werden muss. Das ist ja, was glaube ich auch eher ahistorisch ist, würde ich fast behaupten. Also zumindest eher selten vorkommen dürfte in der Realität.
So, jetzt auch hier dieses, wie das Blut auf die
Das Schilf oder was das war.
Ja, genau, auf diese Halme drauf ist. Und hier einfach nochmal so eine Schlange nebenbei.
Ja. So, wobei ich mir auch nicht sicher bin, die könnte vielleicht auch wegen der Explosionen hochkommen. Weil ansonsten hätte ich jetzt eher gedacht, dass die sich irgendwo verkriechen würde bei dem ganzen Krach.
Ja. Auch jetzt hier dieses Telefonat zwischen Gordon Toll und James Staros. Ist natürlich großartig. Also, weil Toll ihn eigentlich die ganze Zeit nur anschreit, wie großartig das alles ist und so weiter. Und
ja.
Und der will jetzt wissen, also Toll will von Staros wissen, wie viele Unterstände er ausgemacht hat. Und ich meine, die haben ja noch nicht mal einen Feind gesehen.
Ja, also völlig weltfremd eigentlich, obwohl er ja nicht so weit weg ist vom Schlachtfeld.
Ja,
aber
stimmt. Und ich finde, das mit weltfremd finde ich super. Weil wenn man sich mal vorstellt, Toll ist ja an der Schlacht beteiligt. Und, und die Befehle kommen aber trotzdem irgendwo aus Washington.
Ja gut, aber er macht ja in der Situation jetzt den Befehl.
Ganz kurz hier dieses Bild, ne, mit dem Küken am Boden. Das ist doch hoffentlich dokumentarisch gedreht, oder?
Das kann ich dir nicht sagen, aber da habe ich jedenfalls jetzt nichts Explizites zugelesen, dass Tierschützer sich aufgeregt haben, dass Terrence Malick einen Vogel kaputt gemacht hat da in dem Film.
Ja, weil ich, weil am Ende im Abspann steht nämlich wirklich, es sind keine Tiere zu Schaden gekommen. Also
dann wird das vielleicht irgendwas Stockmäßiges gewesen sein oder.
Ja, richtig. Oder ein Zufallsdreh oder so, ne?
Keine Ahnung. Wobei ich es auch unnötig finde, muss ich gestehen, in der Situation.
Ja, wobei wir haben ja eben schon die Schlange gehabt und jetzt, also die Natur ist ja so ein, in diesem Film, also anders jetzt als bei Tree of Life, wo Natur ja ganz, ganz wichtig ist, ist hier die Natur ja eher nur so ein, so ein Beiwerk oder irgendwie so der Ort, wo sich die Menschen drin bewegen oder so. Mhm.
Ja, also finde ich jetzt gar nicht mal. Würde ich schon auch eher sagen, dass Natur für einen Kriegsfilm hier sehr stark hervorgehoben ist und sehr stark im Mittelpunkt steht.
Aber als Akteur oder eher so als Schauplatz oder irgendwie
ja als gut, Beteiligter.
Hier, jetzt als hier, Opfer. Das, so, das finde ich irgendwo ganz gut, ja.
Also das ist, ich will jetzt nicht behaupten, dass er da irgendwie so eine vermeintliche Öko-Botschaft jetzt damit transportieren will, aber ich glaube, das ist nicht so weit weg. Jetzt haben wir wie generell ich auch glaube, dass Terrence Malick so ein bisschen leicht esoterische Anklänge hat.
Ja, gut, das würde ich da, also da würde ich dir jetzt gar nicht so widersprechen. Also, ohne dass es jetzt, ich finde nicht, dass es Esoterik ist, also ich finde, das ist schon mehr. Das ist nicht oberflächlich, aber du hast natürlich recht.
Aber es geht schon sehr stark in die Richtung.
Ne? Ja, doch, das würde ich jetzt nicht abstreiten.
Da bin ich mir auch nicht sicher, ob du wirklich in dem Moment, nachdem du jemanden abgeschossen hast, schon diese Gedanken hast.
Glaub, aber gut, vielleicht war das jetzt sein erster
Kill. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du die da in der Sekunde schon direkt hast, weil du in einer ganz anderen Situation bist und auf dem Schlachtfeld direkt nach dem Schuss. Und du gerade komplett beschossen wurdest, ja?
Richtig, das ist ja das Komische, dass dieser einzelne Kill jetzt aus dieser ganzen Schlachtsituation rausgenommen wird. Weil, ich meine, es passiert nichts anderes.
Das war auch das erste Mal, dass wir jetzt gesehen haben, wie Japaner gefallen sind. Ne?
So ist es, ja, auch. Und im Prinzip war das ja nur so eine völlig rausgezogene Situation. Um eigentlich auch nochmal das Töten als solches zu thematisieren.
Ja, da weiß ich nicht. Da klappt vielleicht manchmal das Narrativ. Und das, was auf der narrativen Ebene passiert und das, was auf der Ebene dieser Voice-Overs passiert oder was auf der emotionalen Ebene transportiert werden soll, klappt da vielleicht ein bisschen auseinander bei mir. Oder findet nicht richtig zusammen.
Ist vielleicht eine bessere Sprache. Das wäre mal eine interessante Frage. Würdest du sagen, dass vielleicht, wenn man die Voice-Overs nicht hätte, dass dann diese Esoterik verschwinden würde, die du auch sehr stark wahrnimmst?
Auf jeden Fall wäre sie deutlich geringer, ja.
Ja.
Das auf jeden Fall, weil das ja diese ganzen philosophischen oder pseudophilosophischen Meditationen über Tod und Leben und weiß ich nicht alles, die würden ja komplett rausfallen.
Ja.
Es wäre natürlich noch nicht komplett raus, es gäbe ja immer noch diese random Nature Shots, die wir schon jetzt mehrfach hatten und besprochen haben, die zählen da meines Erachtens auch schon mit rein, aber ja doch, klar, also das wäre schon ein stark anderer Film.
Ja. Also ich muss auch generell sagen, ich würde tendenziell sagen, dass so Voice-Overs oder Off-Texte in Filmen eigentlich eher, ich weiß nicht, eher schnell zur Schwäche eines Films beitragen können. Also, weil eigentlich soll ja der Film die Geschichte erzählen und die Emotionen rüberbringen.
Ne? Ja, Voice-Over sind eben
wie ganz so ein
krasser Verstoß gegen Show, Don't Tell. Ne?
Ja, so, ja. Ja. Aber ich glaube, dass jetzt bei diesem Film geht es ja nicht darum, dass er erzählt, was er gerade macht. Er kommentiert sich ja nicht selbst, sondern das ist eher nochmal so eine zweite Ebene. Und deswegen würde ich sagen, geht es hier.
Ja, also ist eben, würde ich auch sagen, es gibt gute und es gibt schlechte Voice-Over. Das war jetzt so ein bisschen der einzige Moment, wo man so eine Art Komik haben kann in dem Film.
Ja. Mit der Handgranate.
Ja, ja, wenn sich Woody Harrelson den Hintern wegsprengt selber.
Ja.
Wie er also selber das, sagt.
Das muss ich wirklich sagen. Also, auch dieser Moment mit dem Stift in der Hand, von der Handgranate, das war wirklich so fast schon Slapstick auch, ne? So.
Das ist natürlich Woody Harrelson auch gut gecastet. Der kann ja auch dann gut Humorrollen spielen, ne? Für den.
Ja, okay, ja.
Für den Punkt, für den Part. Mhm.
Und.
War ein interessanter Jump-Cut gerade, ne?
Ja, ja, hast recht, ja. Was mir hier auch auffällt, das kommt später nochmal in dieser Szene, was jetzt kommt. Wir sehen in die Gesichter, die den Sterbenden anschauen, und wir sehen aber nicht das Gesicht des Sterbenden.
Mhm.
Also im Moment des Sterbens. Also wir sehen natürlich jetzt schon, dass Sergeant Keck hier schwächer wird und sag ich mal, ne?
Mit dem Tode ringt,
genau. Aber wir sehen jetzt die anderen drumherum, die ihn angucken.
Ja. Ja. Wobei, also, jetzt sehen wir ihn ja auch nochmal wieder.
Ja, natürlich.
Du meinst, es fehlt dieser quasi ikonische Moment, wo die Augen zuklappen. Obwohl, nee, jetzt haben wir die auch nochmal. Du meinst, es fehlt so dieser Moment, wo er den Lebensatem aushaucht.
Ich würde nicht sagen, dass das fehlt, sondern ich finde das eher eine Stärke. Und zwar, der Film zeigt uns nicht das Sterben, weil er sich sagt, okay, nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht zeigen. Sondern hier, jetzt dieses Bild, diese Beobachtung. Wir sehen sozusagen den Menschen, der mit dem Tod konfrontiert ist oder mit dem Sterben. Und wir sehen nicht den Sterbenden. Und dadurch kann ich diese Verbindung haben. Und jetzt ist er schon tot. Also, und das sehen wir später auch nochmal. Und ich muss sagen, das ist stark.
Mhm.
Und ich finde, das ist auch authentisch, wenn man so will.
Inwiefern?
Weil wir nicht sozusagen den Sterbenden spielen, sondern wir sehen das Schauspiel des Schauspielers, der den Sterbenden beobachtet. Und ich finde, das ist durch diese, ich sag mal, Perspektivwechsel, ich bin ja auch der, sag ich mal, dem Ganzen nur zuschaut.
Ja, ja, also du meinst, du bist halt da mehr drin, weil du eben Teil dieser Zuschauer bist und nicht der, und nicht den Sterbenden sehnst.
Ja,
der
ja, du nicht bist. Ja, genau. Und vor allem, weil ich ja weiß, es ist ein Film, so, ne? Sondern dadurch kann ich wirklich mehr so sagen, oh, ist das wirklich nur ein Film oder ist da mehr? Weil ich weiß, die haben den Tod oder den Sterbenden gesehen und mit denen gehe ich ja jetzt noch ein Stück weiter in dem Film. Und jetzt hier, dieser Schmetterling, war das wohl ein Zufall?
Gute Frage, der da so einmal ja.
Also, so kurz durch ist?
Ja, gute Frage. Kann sein, kann nicht sein. Ich habe nichts Spezielles dazu gelesen, dass es extra irgendwie einen blauen Schmetterling gefangen hat oder so dafür. Aber wenn es ein Zufall war, passt er natürlich gut zum Stil des Films rein. Ne?
Ja, ja, genau. Jetzt hier auch gerade diese Subjektive kurz mit Verlangsamung. Ja, auch
so ein bisschen was von einem Sterbenden hat, der jetzt gerade ins Gras fiel.
Und hier haben wir auch so ein bisschen diese Anmutung wieder, dieses mit dem, die Hoffnung. Das ist das Medaillon, oder? Oder war das die Marke?
Da bin ich mir nicht sicher, ob das das Medaillon war. Das sind auch sehr, sehr grauenhafte Dialoge eigentlich. Mhm. Also nicht geschrieben, sondern von dem Inhalt her natürlich. Ja, ne? Wenn man darüber diskutiert, retten können wir nicht, können wir es riskieren, ihm wenigstens noch Schmerzmittel zu geben, während er da jämmerlich verreckt, oder riskieren wir damit nur unser eigenes Leben.
Ja, das ist ja im Prinzip.
Und die Frage ist eben nur, hört er dann auf zu schreien?
Mhm. Ja, eigentlich ist das sozusagen, man hat ja auch immer so die Gefahr, wenn jetzt die anderen Soldaten den Verletzten schreien hören, dann demoralisiert die ja auch, werden die auch demoralisiert, und das will man ja irgendwie auch verhindern. Das ist ja schon irgendwie verrückt, so zu denken, ne?
Ja, es ist eben absoluter Wahnsinn, der Krieg.
Mhm. Mhm. Jetzt haben wir hier auch den Soldaten, der hier durchdreht, ne?
Ja.
Er ist aber auch ziemlich weit oben, ne? Das ist halt, da denkt man sich auch so.
Ja, aber irgendwie müssen sie ihn ja einnehmen, den Hügel, ne?
Ja, ich meine jetzt gerade, dass er ihn, er wollte ihm ja, der Sunny wollte ihm ja die Morphiumspritze geben.
Ja.
Und hier ist auch, ich finde, sehr gut getroffen, wie hier das Gras auf einmal nicht mehr so schön grün ist, ne?
Ja.
Ach, der Sunny ist tot, genau.
Ja, ja.
So, ich finde jetzt auch stark, dass ja, das ist, man muss ja auch sagen, also eigentlich sind sich Welch und Witt ziemlich ähnlich. Die sind doch beide eigentlich emotional, oder?
Ja, ja, klar. Emotional ist ja nicht falsch. Ist ja nicht der Gegensatz. Der Gegensatz ist ja, dass er den Krieg nicht philosophisch überhöht.
Mhm. Mhm. Ja, richtig. Ja, sondern eher so, ich weiß nicht, pragmatisch kommt Witt ihm auch nicht ganz gerecht, aber eher pragmatisch als philosophisch. Oder praktisch, vielleicht kann man das so sagen, ja? Praktisch?
Ja, oder er nimmt den Krieg an und das Leben, ohne zu reflektieren.
Ja.
Während hingegen Witt reflektiert das Leben so lange aus, dass er scheinbar schon außerhalb, oder scheinbar schon darüber schwebt.
Mhm, richtig. Hingegen ist Colonel Tall nicht emotional, ne? Oder halt nur emotional. Also ja. Euphorisch oder wie auch immer. Also.
Ja. Oder also halt viel mehr von Ehrgeiz zerfressen vor allem.
So, auch. Genau. Also Colonel Tall ist, sag ich mal, ganz anders als Witt und Welch. Und Witt und Welch sind einfach nur.
Und zwar aus mehreren Gründen. Ne?
Mhm.
Das kommt ja zum einen daher, dass er ist älter und höher in der Befehlskette als die.
Mhm.
Und er hat ja, die sind ja alle jetzt gerade ausgebildet worden für diesen Krieg speziell.
Ja.
Während hingegen er, das sagt er ja, ich muss 15 Jahre auf meinen Krieg warten. Das heißt, er hat ja 15 Jahre lang nur damit sich beschäftigt, in der Theorie sich mit vergangenen Kriegen zu beschäftigen.
Mhm.
Das heißt, das ist für ihn viel weiter weg, ironischerweise, als für die Jungs, die jetzt speziell für diesen Krieg quasi ausgebildet wurden und sich gemeldet haben.
Mhm. So, und jetzt haben wir wieder
jetzt haben wir das, worauf ich gerade zu sprechen kam, ne? Weil es eben so lange, ne? Er ist, für ihn ist es, obwohl er schon viel länger bei der Armee ist, ist für ihn diese Gefechtssituation scheinbar weiter weggefühlt.
Mhm.
Und er versteht es nicht, dass das ein Himmelfahrtskommando ist, was er da anordnet.
Mhm. Mhm.
Weil er derjenige ist, der das exakt alles schon alles schon durchgemacht hat. Im Gedanken. Und eben nicht in der Praxis.
Ja. Das ist jetzt auch interessant, dass Star Wars wirklich jetzt Befehlsverweigerung macht, ne?
Ja.
Und was ich interessant finde, warum sagt er, ich kann sie nicht verstehen? Also, das ist ja das, was man Also es ist ja so ein Running Gag, dass man heute beim Telefonieren sagt, irgendwie so, ah, ich kann überhaupt nichts mehr hören, ich verstehe sie nicht, ich mache es jetzt so und so und leg auf. So, ne? Aber hier macht er davon ja nicht Gebrauch, weil ich meine, die Leitung wird nicht gut sein.
Ja.
Und was halt auch interessant ist, dass Colonel Tall jetzt Captain Staros durchschaut und auch wegen dieser Geschichte mit den Zeugen.
Ja. So, und er kann nicht mit diesem Widerspruch umgehen, ne?
Mhm.
Und er opfert lieber diese ganze Einheit da
und
lässt die niedermähen, anstatt zuzugeben, dass er vielleicht, dass ein anderer eine bessere Idee hätte.
Naja, ich meine, selbst als Zuschauer hat man ja das Gefühl, Star Wars kann die Situation viel, viel besser einschätzen.
Natürlich, er ist ja da, vor Ort.
Ja.
Mhm. Und hier haben wir auch noch gesehen, wer jetzt gerade gerungen hat, soll ich das jetzt wirklich so machen?
Ja.
Und sich dann entschieden hat, ja, ich mache jetzt Befehlsverweigerung.
Er wollte sogar gerade kurz einmal auflegen, ne?
Ja. Jetzt kommt das mit den Zeugen, glaube ich.
Ja. Und sogar seine Kameraden sprechen ihm zu, das ist ein Befehl.
Ja. Also selbst seine Kameraden würden es ihm nicht übel nehmen, wenn er das... Das verstärkt natürlich dann die Situation später, wenn er abreisen muss, wo sie ihm dann danken, die es noch übrig sind.
Das ist auch gut, dass halt Star Wars, kommen Sie mir jetzt nicht mit diesem Winkeladvokaten-Blödsinn.
Ja.
Und Colonel Tall
ist ja auch eher ungewöhnlich eigentlich, auch gerade für einen US-Film, diese Form von Befehlsverweigerung da so explizit drin zu haben.
Ja. Und das Interessante ist, dass Tall jetzt auch ein Stück weit einknickt, ne?
Ja gut, was soll er machen?
Ja, ja,
eben. Er kann es ihm ja befehlen, aber wenn der es nicht macht, kann er nichts ändern. Ne? Deswegen geht er ja hin.
Mhm. Ist aber auch schön, dass er selbst den Status quo nochmal als Befehl durchschreit eigentlich, ne?
Ja. Harrison Ford war übrigens auch für die Rolle mal zeitweilig angedacht.
Für Tall?
Ja.
Hätte nicht gepasst.
Ja, kann ich nach... beziehungsweise inwiefern meinst du das?
Weil Harrison Ford ist für mich eher so... Der gehört in so Charmeurrollen oder in so...
Heldenrollen.
Ja, Heldenrollen und nicht so Haudegen und, also was heißt Haudegen? Haudegen kann ja auch so ein positives Image haben, aber...
So, ja, ja, also so, ne? Haudegen wie Han Solo oder Indiana Jones kann der natürlich nicht spielen, das.
Nee, nein.
ja, also es gibt ja mindestens einen Film, wo er den Bösewicht spielt, da will ich jetzt den Titel nicht nennen, weil das würde den ganzen Film spoilern für die Leute, die den noch nicht gesehen haben.
Ja. Kurz einmal das Bild mit der Sonne, auch gerne, es macht Malek gerne diese Sonnenaufnahmen mit den Strahlen.
Ja, und hier finde ich jetzt wieder, wird die Grausamkeit zurückgenommen, dadurch, dass er eben die Musik und die Schreie komplett rausnimmt. Also die Musik reinnimmt und die Schreie komplett rausnimmt.
Hm, ja, vielleicht sind wir jetzt auch so ein bisschen wieder bei Private Wit, in dieser, Distanziertheit, in dieser sphärischen...
Aber ist gerade diese Distanziertheit jetzt direkt in dem Moment auf dem Schlachtfeld, im Moment des Sterbens und des jämmerlichen Verreckens, sagen wir es mal so, wie es ist, sorgt nicht gerade die dafür, dass wir den Krieg scheinbar weniger bedrohlich ansehen oder schlimm ansehen?
Das ist vielleicht auch der Vorwurf, den Welch Witt machen könnte. Mhm. Weißt du? So dieses... Nee, das wird ihm ja, glaube ich, sogar auch vorgeworfen. Mhm. Oder? Irgendwo?
Kann ich dir jetzt so aus dem Stegreif gar nicht sagen.
Nee, ich weiß es auch nicht, aber wäre ja plausibel. So. Das ist schon ein cooler Auftritt, also jetzt so von der Rolle gesehen, ne?
Ja, ja.
Von Tal, wie der nach vorne kommt und einfach alle im Vorbeigehen ankackt.
Vielleicht noch ein paar Namen so mal, die nicht rausgeschnitten wurden, sondern die tatsächlich gar nicht mitgespielt haben, aber die in der Idee waren. Es waren zum Beispiel Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Johnny Depp, Brad Pitt, Nicolas Cage, Kevin Costner, Ethan Hawke, William Baldwin und Josh Hartnett hat 8-mal wohl für den Film vorgesprochen und niemals durfte er überhaupt mal Malek treffen. Edward Norton wollte er auch dabei haben, hat auch nicht funktioniert. Und Bruce Willis hätte so gern mitgespielt, dass er sogar bereit gewesen wäre, die Flugtickets für die Crew zu bezahlen.
Oh, das ist ja auch interessant. Ja, ja, war das, und, ist das nicht auch so, kannst du gleich nochmal weiter ausführen, aber dass eigentlich jeder oder viele Schauspieler so den Traum haben, auch einmal mit Malek gedreht zu haben?
Scheinbar ja. Und John Savage und Woody Harrelson sind dann auch noch einen ganzen Monat, nachdem sie eigentlich abgedreht waren, da geblieben, um ihm einfach zuzuschauen. Mhm. Wie gesagt, mag so sein, ist bestimmt auch interessant. Aber persönlich kann es halt jetzt überhaupt nicht nachvollziehen von dem, was ich halt an den fertigen Filmen sehe. Aber irgendwas scheint er ja dann doch zu haben, dass da die Leute immer hingehen wollen und mitmachen wollen.
Ja, und vielleicht kann er sich deshalb auch so viel rausnehmen. Also ich meine, dass er auch so Namen fallen lässt, ne?
Ja. Tom Sizemore war auch gecastet, hat sich dann aber doch umentschieden und hat stattdessen in Soldat James Ryan mitgespielt. Und Neil Patrick Harris war auch im Rennen, aber dessen Rolle hat dann Lucas Haas bekommen, die ja dann komplett rausgeschnitten wurde. Also
okay, also hat er nichts verloren.
Der über wahrscheinlich ein bisschen Geld, aber ansonsten.
Ja. Gut, okay. Ja.
Geld, wo wir gerade dabei sind, das passt gerade so gut. Der Film wäre beinahe nicht produziert worden.
Ja.
Weil Sony irgendwann gesagt hat, nee, wir haben nur ein 45 Millionen Dollar Budget, das geht da nicht mehr. Mhm. Und dann ist eben Fox eingesprungen und hat die Kohle zugegeben.
Okay, ja.
Also das erklärt vielleicht auch, warum es da dann doch so Stress gab mit den Produzenten.
Ganz kurz, hat er hier auf den Vogel geschossen?
Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht.
Das habe ich mich früher schon öfters mal gefragt.
Vielleicht erschrickt er sich in dem Moment.
Ja.
Und
okay, also ja, mit dem Geld ist eine interessante Sache.
Und Malek hat die beiden vom Set verbannt tatsächlich. Die durften nicht bei den Dreharbeiten mehr dabei sein.
Die Produzenten?
Die Produzenten.
Das ist schon eine Nummer.
Ja, und das ging auch noch weiter dann bei den Oscars. Die beiden haben gesagt, wir gehen zur Oscar-Zeremonie, weil wir die Produzenten sind. Ne? Und Malek hat dann gesagt, ja, wenn ihr hingeht, dann gehe ich nicht hin, dann bleibe ich zu Hause. Und das resultierte dann dahin, dass keiner von den dreien bei der Zeremonie dabei war.
Oh Mann. Also man muss sagen, dass also Malek-Filme sind schon fast Autorenfilme, ne?
Ja.
Also,
ja.
Weißt du, was ich damit meine? Ne?
Ja.
Er hat zwar auch Produzenten und so, aber irgendwie
Und es ist ja auch eine adaptierte Geschichte, aber trotzdem, ja. Der muss sehr eigen und sehr dickköpfig sein in manchen Dingen.
Ja, so ist es. So, jetzt im Ton haben wir wieder diese Art, ja, was ist das, Totenglocke oder so?
Ach, warte mal, wie hieß das? Das hat irgendeinen Namen.
Das gibt's auch, glaube ich, in Horrorfilmen immer wieder mal.
Ja, ja,
das haben wir wieder gehört.
Das hat irgendeinen Namen. Sekunde, Sekunde, ich find's gleich. Der Cosmic Beam.
Cosmic Beam, cool.
Genau.
Ja. Weißt du da mehr rüber?
Ich weiß nur, dass der vom Lee Scott und Francesco Lupica erfunden wurde, die den Score, also die den Sound für den Film gemacht haben. Und dass Malick das dann später auch in New World, Tree of Life, To the Wonder und Night of Cups auch noch verwendet hat. Also das hat ihn irgendwie angesprochen scheinbar.
Ja. Hier in dieser Traum- oder Rückblende- oder Fantasie-Erinnerung oder Hoffnungswunschvorstellung haben wir eben schon gesehen, dass das Bild ein bisschen kippt. Also wir haben ja dieses offene Fenster gesehen mit diesem Vorhang, was so im Winde geweht hat. Und das hat ja auch so ein bisschen was von dem Zimmer eines Sterbenden, wo man das Fenster öffnet, um den Geist rauswehen zu lassen. Und danach hatten wir ja das Bild, wie seine Frau mit dem Kleid ins Meer gegangen ist.
Und war ja auch schon von irgendwoher bei Terrence Malick.
Ja, genau. Und so richtig gesund wirkte das auch nicht. Ne? Also da hat man schon gemerkt, so, vielleicht hat diese Vorstellung da, diese, ich sag jetzt mal Erinnerung, Hoffnung, was auch immer, einen Knacks.
Ja. Das kann man bestimmt so sagen.
Jetzt haben wir die Soldaten wieder im hohen Gras mit Blick auf den Bunker. Sie haben mal wieder jemanden vorgeschickt zum Gucken und der weiß natürlich jetzt, okay, da ist ein Bunker. Und fünf Maschinengewehre.
Wenn ich jetzt gerade ja auch schon von den Oscars gesprochen habe, soll ich dann da in dem Bereich gleich mal weitermachen? Angesichts der Tatsache, dass der Film ja eh schon gleich zur Hälfte durch ist.
Ja, schon zur Hälfte durch.
Ja, schon zur Hälfte durch. Ja,
nee, erzähl doch mal.
Andere wären jetzt schon durch.
Ja.
Kinema Junpo Awards 2000. Terrence Malick als bester Regisseur eines fremdsprachigen Films ist ein japanischer Preis. Bei den Césars.
Aber das ist doch interessant eigentlich, ne?
Ja, ja. Bei den Césars war nominiert. Ja, gut, macht natürlich in dem Fern auch Sinn, weil es natürlich auch ein Film mit Bezug zu Japan ist, ne?
Ja, natürlich.
Bei den Césars 2000 nominiert als bester fremdsprachiger Film. Da hat dann Alles über meine Mutter von Pedro Almodovar gewonnen. Bei der Berlinale 99 gab es den Goldenen Bär und eine besondere Erwähnung für John Toll als Kameramann. Mhm. Bei den Satellite Awards gab es Preise für beste Kamera, beste Regie, bestes Drama, beste Musik und einen Sonderpreis für das herausragende Ensemble. Und war noch nominiert als bester Schnitt, da hat der Soldat James Ryan gewonnen und bestes adaptiertes Drehbuch, da hat Gods and Monsters gewonnen. So, und jetzt kommen wir zu den Oscars. Da war der Film nominiert als beste Kamera, da hat der Soldat James Ryan gewonnen. Terrence Malick war nominiert für die beste Regie, da hat Steven Spielberg für der Soldat James Ryan gewonnen. Bester Schnitt, da hat der Soldat James Ryan gewonnen. Nominiert für bester Ton, da hat der Soldat James Ryan gewonnen. Du verstehst, warum ich es so interessant fand, als du den vorhin erwähnt hast. Beste Musikdrama gab es damals als eigene Kategorie, da hat Das Leben ist schön gewonnen. Bestes adaptiertes Drehbuch hat Gods and Monsters gewonnen. Und bester Film wurde damals Shakespeare in Love. Das heißt also, wir kommen auf 7 Nominierungen, ohne einen Preis gewonnen zu haben. Bei den Oscars. War also dann im Nachhinein auch nicht schlimm, dass keiner von denen dann dorthin gegangen ist. Gab eh nichts abzuholen.
Ja.
Wobei natürlich dann die Frage ist, ob eventuell dann, je nachdem, wie weit das im Vorfeld öffentlich bekannt war oder irgendwie innerhalb der Branche zumindest bekannt war, ob das vielleicht dann auch Auswirkungen auf die Siegchancen hatte, wenn die sich da die ganze Zeit rumzanken.
Das weiß ich nicht. Kann man nicht sagen, ne? Aber
könnte, also ich sag mal so, es erhöht die Siegchancen bestimmt nicht, wenn alle wissen, dass die sich da in den Kulissen rumzanken und nicht mal wissen, wer da hingehen will überhaupt.
Ja, vor allem noch schlimmer wäre es ja dann, die würden was gewinnen und dann ist keiner wirklich da, ne?
Ja.
Das ist ja dann noch dramatischer. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde das total interessant, dass hier wieder so zwei Filme, ich meine, das haben wir ja schon öfters gehabt, also gerade beim Thema Preise, wie die Konkurrenz ist in den Jahren. Und dass wir hier Soldat James Ryan und den Schmalen Grat haben, im selben Jahr.
Genau, im selben Jahr, zweimal Zweiter Weltkrieg, einmal Europa, einmal Pazifik. Beide Male hochrangige Regisseure, hochrangiges Ensemble ja auch. Ne? Soldat James Ryan hat ja auch jetzt nicht gerade ein schlechtes Ensemble.
Ganz kurz, dieses Bild finde ich sehr, sehr schön, weil das Gras fast schon am Leuchten ist. Also super, ja. Nee, genau, erzähl weiter.
Beide Male hochwertiges Ensemble, beide Male natürlich Kriegsfilme, nur mit dem Unterschied, Soldat James Ryan ist wahrscheinlich besser zu konsumieren. Ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Natürlich. Ich weiß gar nicht, wie es mit der Laufzeit ist. Der ist ja auch nicht ganz so kurz, glaube ich.
Kann ich jetzt auch
aber ich schätze sagen. Aber ich schätze mal, es werden jetzt nicht ganz, also man kann auch mal kurz nachgucken, wenn man, wir haben ja alles. Aber ist halt einfacher zu konsumieren, weil natürlich dieser ganze philosophische oder esoterische Aspekt wegfällt und Steven Spielberg natürlich auch etwas massenkompatibler arbeitet als Terrence Malick. Das ist vielleicht auch mit ein Grund. Soldat James Ryan geht auch 169 Minuten, also geht eine Minute kürzer.
Ach.
Okay, also ist tatsächlich.
Aber selbst, ich hätte jetzt auch geglaubt, wenn du gesagt hättest, der ist kürzer.
Ich hätte den jetzt auch eher so als 2 oder 2,5 vielleicht in Erinnerung.
Ja, aber es ist interessant.
Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe.
Genau, richtig. Nee, aber weil in meinem Kopf würde ich auch sagen, der guckt sich leichter weg, ne? So, hier einfach nochmal ein kurzes makabres Bild, also die Natur, sozusagen hier die Hunde, die sich an den Leichen sättigen, mit dem Nebel im Hintergrund, bläuliches Licht.
Das Geschrei dann noch dazu.
Ja, wer entscheidet, wer stirbt? Und der Soldat ist völlig irre, schreit rum und es stört scheinbar auch keinen, ne?
Warum auch? Der Feind scheint ja nicht mehr da zu sein. Also kann er doch rumbrüllen. Egal, wenn er es braucht. Solange er nicht rumballert auf die Kollegen oder Kameraden.
Wieder eine, ich nenne es jetzt mal Traumsequenz. Vielleicht ist das das Treffende.
Ja, würde ich auch sagen. Weil wir eben nicht exakt wissen, was das ist. Und wir hatten ja vorhin auch schon mal eine Szene, so eine Rückblende, das war jetzt nicht bei ihm, das war, glaube ich, bei irgendeinem anderen, wo ich das erwähnt habe, das sieht eher so bürgerkriegsmäßig aus. Also das würde ja auch dann dazu passen, dass das keine klassische Erinnerung in dem Sinn war. Ist übrigens nicht am Originalschauplatz gedreht worden.
Also die Erinnerung oder? Nein, oder?
Der Film. Also die
ja.
Also nicht in Guadalcanal.
Okay.
Guadalcanal. Ja,
und wo ist dann? Philippinen oder?
Nee, schon auch auf den Salomonen. 42 Drehtage auf den Salomonen, 100 Drehtage in Australien und 3 in den Staaten.
Ja.
Also das werden wahrscheinlich dann diese ganzen Rückblenden gewesen sein.
Das kann sein, ja.
Und vielleicht die Sachen auf dem Schiff oder so. Aber das war jetzt auch gerade irgendwie Zeitraffer, oder? Dieser Flug von dem Vogel.
Ja, es wirkte.
Er sah so unnatürlich aus.
Ja,
der Flügelschlag.
Es sah auch aus wie so eine. Ach, wir haben die Kamera eigentlich schon fast abgebaut, aber komm, nimm den Vogel noch mit. Eine Aufnahme.
Ja. Nee, und Grund übrigens dafür, dass man nicht in Guadalcanal gedreht hat, war die Sorge um Malaria.
Ja, man muss ja auch sagen, es ist ja schon auch ein personalintensives Projekt, ne?
Ja, siehst du ja, was das für. Ich meine, der Cast ist ja ohnehin groß. Wir haben jetzt schon mehrfach über den Cast gesprochen, aber da sind ja auch noch eine ganze Menge Statisten auch noch dabei, die da
Ja,
rumlaufen in
genau,
diesen
kommt noch mit
Kriegsszenen.
dazu, ja. Der Blick auf den Vollmond mit der mit den Wolken davor. Es ist irgendwie morgen. Soldaten schlafen noch erschöpft im Matsch eigentlich. Oder auf dem Boden.
Ja, es zeigt natürlich auch, wie unglamourös eigentlich das Ganze ist. Ne? Es gibt kein Camp, es gibt kein, ne? Es gibt kein Camp, es gibt keine Schlafmöglichkeiten, es gibt keine Lager, es gibt nicht mal Zelte, sondern man pennt da einfach da in dem Dreck, der da.
Ja, direkt vor Ort. Und das Thema mit der Wasserversorgung hatten wir ja auch, oder es kommt, glaube ich, später noch.
Jetzt kommt ja mehrfach vor sogar. Aber es ist natürlich auch ganz interessant, dass das Wasser so explizit angesprochen wird, wenn man bedenkt, dass es eben bei Guadalcanal auch sehr um einen sehr stark um einen um
Seeweg? Ja.
Nachschubwege ging und so.
Stimmt. Und der Einzige, der wirklich, ich sag mal, noch Bock hat oder überhaupt Bock hat, ist halt Colonel Tall. Ich muss sagen, ich finde es auch sehr schön, wie wir immer sozusagen auch das Gras hören, ne? Wenn die Soldaten da durch robben oder marschieren. Und ich muss auch sagen, im Gegensatz, sage ich mal, zu so Vietnam-Kriegsfilmen, finde ich es hier fast schon ein bisschen beruhigend, dass wir halt auf so einer Graslandschaft unterwegs sind und nicht die ganze Zeit in so einem Dschungel. Das,
Weil da weniger Gefahr droht, meinst du, oder?
ja, weil es für mich als Zuschauer auch ein bisschen einfacher ist. Also wir merken das ja später noch, wenn wir dann in diesem Flussbett sind und wir dann auch im Dschungelmeer unterwegs sind, dass wir da, da wird es anstrengender.
Einfacher zu überblicken, meinst du,
Ja, genau, so
oder?
ist es, ja, so ist es ein bisschen einfacher zu überblicken. Und hier auch wieder sehr schön diese Steady-Fahrt mit dem Blick in die Sonne direkt rein und
Ich finde
den
ja dieses
Soldaten.
Bild hier mit diesen ganzen Kugeln ganz interessant. Oder Hülsen
Ja,
sind es ja dann.
richtig. Irgendwie aus Sicht der MG-Stellung, ne?
Wo einfach diese ganzen Hülsen da rumliegen und wenn die da jetzt nicht vorbeikommen und das aufräumen, liegen die noch 100 Jahre da oder so.
So, der Spähtrupp ist
Hat
jetzt
auch
unterhalb der
ein.
Felsen.
Ja, hat auch ein bisschen was von Golgatha, finde ich, wenn man da so hochschaut,
Ja,
ne, diese
ja.
mit diesen Bäumen oder was das da sind.
Du hast vollkommen recht, dass ich habe auch irgendwie, ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, aber die Assoziation ist komplett richtig. Also mir ist das auch aufgefallen. So, jetzt besprechen Sie den Plan, dass Sie halt erst Beschuss anfordern vom Felsen, bevor Sie hochgehen. Und ich muss auch sagen, das muss ja mega stressig sein, zu wissen, dass jetzt, die geben ja jetzt die Koordinaten an. Und geschossen wird quasi blind, ne? Von irgendwo. Und die müssen ja nur ein paar Meter daneben liegen. Und dann sind die eigenen Leute unter Beschuss.
Ja.
So, und jetzt haben wir auch ein Funkgerät, ne? Muss man ja auch sagen, das ist ein Funkgerät. Vorhin hatten wir
Dieses Feldtelefon.
Feldtelefon, ja. Aber auch eine kurze Antenne, ne?
Ja, wobei ich jetzt gar nicht weiß, wie das
Ich
damals
weiß,
vor Ort war.
nee, genau, weiß ich auch nicht.
Oh, interessant, da scheinen sie ja schon eine Leitung zu legen, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Soldat da gerade eben hatte da ja irgendein Draht oder so in der Hand.
So, da darf man auch keinen Zahlendreh haben, ne? Man muss ja, wenn man diese Daten eingibt. So, jetzt geht's los. Golgatha, wie wir es jetzt mal nennen, wird unter massivem Beschuss genommen. Und die eigenen Soldaten müssen echt in Deckung gehen. Also man muss ja auch noch mal dazu sagen, das ist ja auch verdammt laut. Ja. Also, ich hätte ja dauernd Angst auch vor einem Knalltrauma. Und ich glaub, werden ja sicherlich einige haben, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist angesichts der Tatsache, dass du von Feinden beschossen wirst, zu vernachlässigen bei der Angstliste.
Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich ist die Angst das, was dich nicht darüber nachdenken lässt, dass dir jetzt das Trommelfell platzt.
Jetzt haben wir mal immerhin eine Hand von einem Japaner gesehen.
Ja. Und das ist das, was ich auch eingangs meinte mit, also Vertreibung aus dem Paradies und dann kommt sozusagen erst, der Feind ist total weit weg und es hat ja ewig gedauert, bis wir auch mal einen Abschuss gesehen haben von einem Feind, von einem Japaner. Und jetzt haben wir sozusagen auch erstmal überhaupt eine kämpfende Hand sozusagen gesehen. Also wir nähern uns immer weiter an. Und der Tod ist natürlich schon viel, viel früher da. Oder er ist eigentlich die ganze Zeit da.
Der Tod ist ja letzten Endes das Ziel, so blöd es ja klingt. Aber
ja, genau, richtig. Ja,
die sind ja nicht dazu da, um Gefangene groß zu machen.
Ja, und natürlich, guck mal,
wenn die sich jetzt alle ergeben würden, die Japaner, würden sie das natürlich, sie nicht alle abmetzeln, aber das passiert ja nicht.
Ja, und jetzt hier, wie nah wir jetzt schon sind. Also das ist wirklich, wir sind ja, also gut, ich finde das, wir bleiben mal bei dem Golgatha-Thema. Also wir kommen jetzt sozusagen auf einen Höhepunkt hinzu. Also nicht nur geologisch, ne?
Ja, sondern auch inhaltlich.
Inhaltlich, genau. Und auch, ich würde sagen, metaphysisch eigentlich auch. Und da haben wir wieder den, wie hieß der Ton nochmal?
Irgendwas mit Cosmic Beam oder so?
Ja, genau, der Cosmic Beam.
Ich hoffe, das ist der. Also, ich habe es jetzt auch nur gelesen, ne? Aber ich glaube, das müsste das dann sein, denke ich.
Ja.
Also, ich erinnere mich. Pure Verzweiflung, mit der Pistole dann gegen den Bunker zu schießen.
Ja. Ja, aber wir sehen auch, da gucken zwischendurch Japaner hoch. Also wo mir dieser Cosmic Beam, dieser Ton auch noch in Erinnerung bleibt, war bei dem Horrorfilm Slenderman. Da kam der nämlich auch immer kurz bevor der auftaucht, glaube ich, war das. Oder er kommt dreimal und taucht dann auf oder so. Ich meine, das gibt's ja auch in anderen Filmen. Ich glaube, es war auch bei Slenderman.
Wo wir vielleicht das Gefecht sehen, mal noch so ein paar Hinweise vielleicht mal zur Geschichte, weil ich denke, so der Pazifikkrieg im Allgemeinen und die Guadalcanal-Schlacht im Speziellen werden sicherlich nicht den meisten parat sein. Also es sind Kämpfe August 42 bis Februar 43, also wenn ich jetzt grob umschlage, etwa ein halbes Jahr. Kämpfe zum Wasser, zu Lande, in der Luft. Da ging es eben, wie gesagt, um die Nachschubwege. Und es ist ganz interessant, bei den Luftkämpfen hat Japan die meisten seiner noch vor dem Krieg ausgebildeten Piloten verloren. Und das heißt, die mussten dann also die Rekruten aus den Fliegerakademien abziehen. Und die waren nicht fertig ausgebildet. Ne? Und dadurch hat das fliegerische Niveau der Piloten ist dann immer wieder gesunken. Und das war dann auch ein Grund, warum man dann zum Kamikaze übergegangen ist. Das war mir so gar nicht bewusst, dass das solche Hintergründe hatte.
Das ist ja schon echt verrückt.
Und ja, durch den Sieg dann auf Guadalcanal konnte die USA dann den Seeweg zwischen Amerika und Australien sichern. Was natürlich dann auch wichtig war, weil Australien ja ein Verbündeter war.
Ja.
Und Guadalcanal war dann ein wichtiger Ausgangspunkt auch für die Operationen gegen die nördlichen Salomonen, Ostneuguinea und Rabaul. Oder Rabaul.
Ja, in Rabaul war ich schon.
Ah ja. Ja. Und also ja, und vielleicht noch auch noch ganz interessant, bei den Bodenkämpfen haben die Amerikaner ungefähr 1492 Menschen verloren und bei den Japanern sind die Verluste bei 14.800.
Das ist schon echt heftig.
Vielleicht einfach mal, damit man so ein bisschen auch mal einen Hintergrund hat, was hier eigentlich gezeigt wird und was vielleicht das amerikanische Publikum zumindest damals vielleicht auch ein bisschen stärker im Hinterkopf hatte, als wir jetzt als Europäer, die den Zweiten Weltkrieg natürlich eher dann den Fokus auf Europa und die europäischen Schlachten legen.
Ich muss auch selbst sagen, für mich war, ich habe beim Zweiten Weltkrieg echt den ganzen Pazifikkrieg oft nicht auf dem, also lange nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Also, was sag ich mal, auch die Dimension dieses gesamten Krieges eigentlich betrifft. Also, es war ja wirklich ein Weltkrieg und nicht nur ein Europakrieg, ne? Also, das muss man ja wirklich immer wieder sagen.
Ja, man hat immer Pearl Harbor und dann ein paar Jahre später gab es halt die Atombomben, so mehr oder weniger.
Ja, so,
und alles, was dazwischen passiert ist, hat man nicht so wirklich auf dem Schirm.
So ist es. Ja. Das ist, ich finde, das ist gut gerahmt. Also Pearl Harbor und Atombomben und das war lange Zeit so das, was noch dabei war, neben dem europäischen Krieg. Mhm. Und hier sind wir ja wirklich auch voll in einer sehr zentralen Schlacht.
Ja, und wie zentral die ist, sieht man auch daran, dass es diese Schlacht bereits 1953 das erste Mal verfilmt wurde, mit Anthony Quinn unter anderem.
Ja, für um Guadalcanal, oder?
Ja, Guadalcanal.
Ja.
Unter dem Titel Guadalcanal Diary.
Mhm.
Dann gab es 1951 den nächsten Film. Da ging es dann eher um Flieger, also um die Luftkämpfe bei Guadalcanal. Da war John Wayne mit dabei. 1955 gab es einen Film von Ralph Walsh zu dem Thema. Es war auch eine Romanverfilmung. Dann gab es 1964 Sieben Tage ohne Gnade. Das war die erste Verfilmung von Insel der Verdammten, die auch für den Film die Romanvorlage war. Dann gab es 1998 eben Der schmale Grat. Und dann gab es 2010 noch so eine Miniserie von HBO über den Pazifikkrieg. Genau.
Ja.
Also Prinzip das Gegenstück zu Band of Brothers dann.
Ja.
Wurde auch von Steven Spielberg und Tom Hanks produziert und da sind die ersten beiden Folgen auch zum Thema Guadalcanal.
Ja.
Also ist schon einiges allein nur für diese eine Schlacht, wie man sehen kann.
Ja. Und wir sind ja mittlerweile auch jetzt so in so einer, ich sag mal, ausgeglichenen Situation. Also jetzt schon wieder nicht mehr, aber eben haben wir ja sozusagen eine Phase gehabt, wo einfach sozusagen japanische Soldaten und amerikanische Soldaten einfach quasi sprachlos nebeneinander standen.
Ja, vor allem sich gegenüberstanden und nicht die einen unterhalb der anderen waren.
Ja, also wir können ja sagen, wir haben jetzt, der Feind hat ein Gesicht bekommen. Ja. Und vor allem, was ich auch interessant fand, wir haben ja gesehen, die sind alle, sind ja auch alles, die haben ja nackte Haut gehabt. Das sind ja quasi auch bloße Menschen, ne? Nackte, bloße Menschen. So, das, und die haben wir ja eben dann gesehen. Nach wirklich,
Wie lang war es jetzt einmal? Wo sind wir jetzt?
Wir sind
100 Minuten ungefähr.
Ja, richtig. Also, wie lange das gedauert hat, das zu begreifen, also bildlich, dass wir hier nackte Menschen haben und nicht einfach nur irgendeinen anonymen Feind.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Hm.
Jetzt haben wir wieder diese Diskussion ums Wasser nochmal.
Mhm.
Und jetzt auch wieder, ne? Er denkt nur an Taktik, an das, was er auf dem Militär, was er in West Point gelernt hat, mhm, und was er, womit er sich immer wieder auseinandergesetzt hat, aber er denkt nicht an das, er denkt nicht an seine Männer. Er denkt, mhm, nicht an die Leute, für die er eigentlich verantwortlich ist.
Das versucht ja so ein bisschen Captain Gaff aufzufangen, ne? Also.
Dann sollen sie zusammenklappen, ne?
Ja.
Also es ist, also für ihn macht es keinen Unterschied, ob er die Leute in den Tod schickt oder ob die Feinde ihn, die Leute erschießen. Ne? Nach dem Motto, wenn du Soldat bist, dann musst du halt damit rechnen, dass du stirbst.
Normales Berufsrisiko, ne?
Ja, genau. Ne? Also das ist ein ganz, ist auch ein ganz, ganz krudes Bild eigentlich, was er von sich hat. Und das ist schon so ein, also Gottkomplex geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber es ist schon ganz, ganz, ganz krude, wie er sich da herausnimmt, jenseits von Schlachtensituationen über Leben und Tod seiner eigenen Leute entscheiden zu dürfen.
Mhm. Ja. Und wir haben ja eben schon von Golgatha, ne, die Schädelhöhe gesprochen. Wir müssen ja auch sagen, zum Beispiel, wie sich jetzt das Set verändert hat. Wir haben jetzt diese verbrannte Erde, wir haben verbrannte Bäume, wir haben ja wirklich jetzt so das, vorher waren wir ja noch im Grün, ne? Also wir waren ja in der grünen Wiese, in diesem hohen Gras, und jetzt raucht es, jetzt ist es alles verbrannte Erde, verbrannte Bäume. Und jetzt haben wir es auch nochmal erfahren von Colonel Tall, dass es sein erster Krieg ist nach diesen 15 Jahren Wartezeit.
Genau, und dass er sich nach dem Krieg gesehnt hat, heißt das ja auch. Normalerweise würde man ja annehmen, dass Soldaten eigentlich keinen Krieg haben wollen, weil es die ja die Ersten sind, die dann dabei draufgehen. Aber ihm ist es anders. Er wollte das unbedingt.
Ja. Hat es wirklich. Für ihn ist es jetzt echt eine Erlösung, eigentlich, dass es endlich soweit ist für ihn. Und für Colonel Tall ist es auch ganz klar, er möchte einfach Captain Gaff mit Auszeichnungen überschütten.
Ja.
Und wie löst jetzt, also ich meine, er hat ein bisschen Einsicht hat er ja, ne, Colonel Tall, weil er jetzt Leute zum Wasserschicken holt. Aber er muss es auch schreien.
Ja, er kann es ja nicht anders.
Ja.
Und er kennt es vermutlich auch nicht anders.
Hier sehen wir so einen, ja, zusammengekauerten Japaner, eigentlich ja noch ein Kind, der auch so in so einer, nackt, genau, und der halt in so einer Embryonalstellung ist, ne? Mhm. Und das war auch schön, wie hier der Soldat einfach den Kopf geschüttelt hat. Als hätte er diese Szene gerade, also hier Adrian Brody, ja. Corporal Five, wie er einfach nur den Kopf geschüttelt hat. Und wir wissen gar nicht, ob er diese Szene beobachtet hat oder nicht.
Ja. Vielleicht hat Adrian Brody auch nur den Kopf geschüttelt, weil er da schon erfahren hat, dass er fast ganz rausgeschnitten wird.
Ja, das kann sein.
Das hat natürlich auch was sehr Unheimliches, dieses Bild von dem verschütteten Gefallenen. Mhm.
Ja, und dann auch natürlich dieser Nebel drauf. Und wir sind sehr lange in dieser Einstellung, ne?
Ja.
Das muss man sagen. Und jetzt verzieht sich der Nebel fast einmal ganz komplett.
Mhm. Sehen wir, wie das alles abgebrannt wird.
Genau. Und hier sehen wir jetzt nochmal einen Blick in die Sonne und sie verschwindet unter dem Nebel des Feuers, der so, Rauch.
Neue Munition wird ausgeteilt.
Genau, und es geht einfach weiter. Also es ist einfach, jetzt werden die Bajonette aufgesteckt und ich muss sagen, das ist auch nochmal sehr, sehr interessant, wie der Film sich hier entwickelt. Jetzt ist es nicht mehr so, dass man sich bekämpft, sondern jetzt stehen die Soldaten Gesicht an Gesicht und kämpfen auch mit quasi Fäusten und Messern. So nasig.
War nicht der Zweite Weltkrieg so der letzte, wo zumindest solche großen Armeen wie die USA noch Bajonette hatten?
Ich weiß nicht, wie es bei Vietnamkrieg war.
Also, ja, oder Korea oder so, aber...
Ja, gut, ja. Okay. Boah, kann ich auch nicht sagen.
Vietnam, also, wüsste ich jetzt noch nie, dass ich da irgendwas weder im Film noch irgendwie auf Fotos oder so mal gesehen habe, dass die da Bajonette gehabt hätten in Vietnam.
Das wäre eine interessante Frage. Also, das ist so eine militärgeschichtliche Frage.
Ja, aber es wäre natürlich auch interessant, weil es ja auch was aussagt, wie man den Krieg führt. Denn um ein Bajonett zu benutzen, kann ich ja nur maximal die Gewehrlänge weg sein vom Gegner, sonst ist es ja Quatsch.
Klar, das ist dann wirklich so Mann um Mann.
Und das geht ja dann später weiter in Kriege und Schlachten, in denen sich die Soldaten, in denen sich eigentlich gar nicht mehr zwei feindliche Armeen gegenüberstehen, sondern in dem im Prinzip Angriffe aus der Luft. Angriffe aus der Luft ausgetauscht werden.
Ja.
Oder indem man eben vorher Flächenbombardements macht und dann überhaupt erst mit der Art, mit der Infanterie reinkommt.
Ja. Und hier auch wieder sehr explizit.
Ja, wobei es da nicht ganz so extrem war, weil eben viel geschnitten.
Schnell, also genau.
Durch die schnellen Schnitte war.
Ja. Richtig. Ja. Und jetzt haben wir dieses wirklich bekannte Motiv von der Musik vom Schmalen Grat.
Mhm.
Diese Filmmusik, die dann gleich nach dieser wirklich Mann-gegen-Mann-Schlacht überleitet in Charles Ives' The Unanswered Question.
Genau, und vor allen Dingen auch dem Überfall jetzt auf das japanische Camp, denn das ist es ja jetzt hier, was wir hier sehen.
Ja.
Und der Einnahme des japanischen Camps und des japanischen Stützpunktes quasi, in Anführungsstrichen.
Ja. Und das hat, man muss ja auch sagen, irgendwie hat es auch was. Also jetzt, ich meine jetzt nicht Geschichte mit dem, was wir sehen, sondern eigentlich eher so diese gestalterische Perspektive. Hat es was Perverses, dass wir diese Musik haben, zusammen mit dem, was wir jetzt eigentlich sehen?
Mhm. Ja. Also ich würde aber auch grundsätzlich sagen, Krieg hat auch immer auf der inhaltlichen Ebene was Perverses.
Das meine ich, aber ich wollte hier jetzt sagen nochmal diese...
Nein, ich weiß schon, was du meinst.
Aber. Also warum jetzt diese Musik zu dem, was passiert?
Vor allen Dingen auch, wie es passiert, weil die erschießen ja längst nicht nur Leute, die auf sie schießen, sondern die schießen ja teilweise auch auf wirklich Leute, die... Auch schon Teil, also manche haben ja auch auf Unbewaffnete geschossen.
Aber das passt jetzt wiederum ganz gut. Wir haben jetzt gerade diesen japanischen Soldaten gesehen, der sich an den Kopf gefasst hat und selbst die Musik das auch untermalt hat, diesen Wahnsinn ertragen zu können oder nicht ertragen zu können. Ja, und ist das jetzt heroisch gemeint?
Ist es überhaupt heroisch?
Also es kann eigentlich nicht heroisch sein, ne?
Es ist einfach nur notwendig in der Situation.
Ja, vielleicht kann man sagen, dass in diesem Moment in der Gestaltung des Films, also Musik, also mit der Musikgestaltung des Films, also jetzt nicht inhaltlich, sich sozusagen die beiden Sichtweisen von Witt und Welch sozusagen treffen. Also die Notwendigkeit mit dem, also Notwendigkeit.
Mit dem theoretischen Überbau.
Ja, genau. Und jetzt stellt natürlich Witt auch im Off-Text wieder diese Fragen, so dieses Böse.
Die Frage ist, was ist gemeint? Ne? Meint er jetzt die japanischen Soldaten? Oder die japanische Armee, meint er den Krieg an sich? Meint er das, was die Kameraden teilweise gemacht haben? Wir haben jetzt ja auch gerade einen gesehen, der da irgendwelche Papiere durch und irgendwas eingesteckt hat, ja, was sicherlich jetzt nicht irgendwie zur Aufklärung gedacht war.
Ja, es ist halt eigentlich so diese, ich habe den Eindruck, es geht darum, das Böse, was freigesetzt wird angesichts der Situation von Krieg. Mhm. Ne, also, weil ich kann mir vorstellen, oder ich möchte nicht wissen, was mit mir passiert. Also welche bösen Kräfte in mir geweckt werden, wenn ich Soldat in dieser Situation bin. Mhm. Das ist ja das, was man eigentlich nicht wissen will. Wie viel Böses steckt in einem wirklich drin? Und da kannst du dir noch so viele philosophische Gedanken machen. Wer weiß, was in dieser Situation passiert.
Ja.
Also ne, die Selbstaufgabe auch des Menschlichen. Also ich meine, die ja.
Aber auch gleichzeitig haben wir ja auch eine ganz andere Situation gerade gehabt, nämlich dem, der dem anderen die Hand gehalten hat.
Ja, und hat nicht sogar auch jetzt, wurde nicht sogar der, hat nicht der amerikanische Soldat den anderen amerikanischen Soldaten deswegen umgeschossen?
Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt deswegen war oder ob das.
Ja, aber das, du hast es auch so gesehen.
So wie die da liegen, wird es nicht ganz passen. Ne? Ja, so hat es ausgesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, also so wie die beiden jetzt da lagen, hat es nicht ganz gepasst, meine ich. Ja. Oder ob der auch nur verletzt war.
Ja, so, jetzt kommt Charles Ives, wir hören es im Hintergrund, ne? Ja. Ja, das ist die Frage, also der. Die Frage, oder nee, die Aussage, du wirst in der Hölle schmoren, du stirbst, das ist natürlich dann auch mythologisch in der Ebene der aus der Sicht der Amerikaner, ne?
Ja.
Was hat er da eigentlich in der Hand?
Es sah für mich aus wie so eine Art Zange oder so.
Ja. Oder war es das Bajonett?
Ich glaube nicht, nee, das war irgendwas anderes.
Jetzt hören wir gerade die Trompete, ganz kurz, muss man sagen, das erste Mal. Ich glaube, das war das erste Mal, die Trompete, die sozusagen die Frage stellt nach dem Sinn. Und man muss ja sagen, in der Musik, diese Streicher, die wir so hören, die so dieses sphärische, diesen sphärischen Teppich bilden, die sind ja quasi die Droiden.
Da, der hat das ja, das ist ja jetzt das, was er da in der Hand hat. Nee, das.
Ach so, das ist eine Zange, ne?
Das ist eine Zange, ich glaube, um da irgendwas.
Nee, die ziehen hat Goldzähne, die Zähne. Ja.
Die ziehen die Zähne.
Der sammelt die Goldzähne ein, ja, ja, ja.
Übrigens, der Japaner, der hat ja gerade Japanisch gesprochen, der sagt, also wenn man das ein bisschen zusammenfasst, sagt er, du wirst auch eines Tages sterben, als Antwort. Mhm.
Ja, und das passt ja super auch mit der Charles Ives Musik. Wir haben die ganze Zeit das Schweigen der Droiden, die eigentlich keine Antwort geben. Und die Droiden, also in der Musik, stehen ja stellvertretend auch dafür, dass hier ja auch Religion an ihre Grenzen kommt. Also praktische Religion. Ja, jetzt sehen wir, dass er mit der Zange guckt. Gibt's bei dem noch was zu holen? Ja, wir haben eigentlich nur noch Leid. Also es ist völlige Verlorenheit im Leben. Ausweglosigkeit, Sinnlosigkeit.
Ja.
Und wir haben auch das Gefühl, während wir hier auch Private Bell so beobachten sehen, sie sitzen ja alle im selben Boot. Ne? Sowohl die Amerikaner als auch die Japaner. Und jetzt haben wir wieder so eine Wasserstelle. Sie kühlen sich ab und es ist auch schön, wie jetzt es müsste Private Whitty ja wieder sein, diesen Lotus-Effekt testet. Ja. Und das Wasser über das Blatt kippt. Eigentlich eine schöne Spielerei, weil wir haben ja wieder diese Berührung zwischen Mensch und Natur. Jetzt wieder der Blick in diese Spiegelung des Wassers.
Genau, das, wo man sich auch fragen konnte gerade, ist es überhaupt dort vor Ort oder ist das ein Laubbaum, den wir nicht eher von woanders, von Amerika her kennen? Mhm. Oder ist vielleicht eine kurze Erinnerung gerade?
Ja.
Jetzt hören wir wieder die Gesänge, mhm, die wir vom Anfang des Films kennen.
Ja, jetzt sehen wir auch wieder dieses Dorf, die spielenden Kinder am Strand.
Ja, ich bin ja auch immer erschrocken etwas, wenn ich sehe, dass der Film jetzt immer noch fast eine Stunde geht, weil das hat schon so ein bisschen was vom Ende, finde ich.
Ja, das ist, aber das ist halt auch, muss man sagen, also es ist gut, dass wir so viel jetzt auch über die, über den zeitgleich erschienenen James Ryan gesprochen haben, immer wieder erwähnt haben. Und wir gedacht haben, ja gut, der James Ryan ist viel, viel kürzer. Er fühlt sich auch wirklich kürzer an, weil der Schmale Grat ist halt ein Film, der ist halt auch, der ist nicht zum Konsumieren gemacht. Der ist halt Arbeit.
Ja.
Ein dickes Brett, was man eigentlich bohren muss. Also auch als Zuschauer.
Ja, auf jeden Fall. Da würde ich dir sofort zustimmen.
Was ich ja jetzt nicht unbedingt schlecht finde. Das ist ja irgendwie auch
grundsätzlich ja, aber wie gesagt, ja, es ist halt, wenn das sich auf der emotionalen Ebene packen soll und nicht packt, dann ist es halt schwierig.
Ja, aber da haben wir ja schon, gesprochen, dass wir da beide, dass bei uns andere Knöpfe gedrückt werden. Und bei mir werden aber diese emotionalen Knöpfe wirklich gedrückt. Sehr schön, wie jetzt, wie Colonel Tall jetzt auch sagt, ja, sie haben ein zu weiches Herz.
Ihnen fehlt der nötige Biss.
So, wer ist das jetzt nochmal? Ich bin immer etwas überfordert.
Savos.
Ja, stimmt, das ist richtig genau. Also,
und er sagt ja, es ist, ich mag es nicht, wenn meine Männer getötet werden. Also es ist ja die ultimative Provokation, weil er unterstellt ihm ja, dass er kein Problem, also er unterstellt ja Tall damit, dass der kein Problem damit hätte, wenn die Leute alle sterben, die Soldaten.
Das ist auch interessant, dass eigentlich Colonel Tall so ein bisschen dadurch, dass er sagt, er möchte nicht, dass diese Geschichte der Befehlsverweigerung da auftaucht in den Büchern, in den Reports. Er kann einfach nicht sagen, dass er seine Ansicht teilt. Dass Tall die Ansicht von Staros also teilt.
Ja, er kann ihm nicht recht geben und sagen, dass er Unrecht hatte.
Ja. Nee, oder vielleicht auch in dem Punkt. Ja gut, Befehlsverweigerung ist Befehlsverweigerung. Ne? Da hat ja Tall eigentlich recht. Aber Tall kann Staros nicht recht geben, dass er es nicht abkann, dass die Menschen sterben. Das war auch gut, ne? Also wahrscheinlich haben sie Malaria. Einfach um Grund zu haben, dass er nach Hause gehen kann.
Würde ja auch durchaus passen, wenn man bedenkt, dass man sich ja 50 Jahre später auch noch nicht getraut hat, da zu drehen, wegen der Malaria.
Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen, möchte Tall Staros aus seinem Krieg raushaben? Weil Staros halt jemand ist, der nicht den Krieg so führt, wie die Vorstellung von Tall ist?
Wahrscheinlich schon, ja. Also er lobt ihn ja weg, ne? Ich werde sie für den Silverstar vorschlagen und so.
Ja. Jetzt wird hier die Stellung niedergefackelt. Das Lager der japanischen Armee.
Und wir haben Sean Penn mal wieder.
Haben wir ja, auch irgendwie schon lange ewig nicht mehr gesehen. Ja. So, jetzt wird dieser Brief vorgelesen.
Ja, und jetzt hört man schon, dass es offenkundig die Reserve rückt auch schon mal an. Und die können zum Fronturlaub.
Haben wir nicht eingangs irgendwie gesagt, so, da Krieg führen, wo andere Urlaub machen?
Ja, ja, wo du von den Postkarten gesprochen hast.
Ach, richtig, diese Postkartenmotive auf den, ja, 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 von den. Antal ist natürlich nicht, weiß ich nicht, der schaut da jetzt nicht so begeistert.
Ja, man weiß auch eigentlich gar nicht so richtig, was er eigentlich will. Auf der einen Seite will er das alles, aber auf der anderen Seite ist er nicht zufrieden damit, weil er es wahrscheinlich nicht das. Er hat 15 Jahre Zeit gehabt, sich vorzustellen, wie das ist, jetzt im Krieg zu sein und ein Held zu sein und sowas. Und jetzt ist es nicht so, wie er sich das immer vorgestellt hat. Ich glaube, damit kommt er nicht klar.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich glaube,
er scheitert an seinen eigenen Erwartungen.
Ja, ich glaube, Tal versucht auch lange einfach zu verweigern, dass sein Weltbild irgendwie wanken könnte. Also es wäre für ihn hier noch diese Pflanze da im Vordergrund und das Windspiel, während im Hintergrund alles abfackelt. Tal versucht alles daran zu setzen, dass er nicht sich Fragen stellen muss. Sowohl sein Verhältnis zum Krieg als auch zum Leben. Und das ist ja was Welch hingegen zum Beispiel durchaus machen würde. Der ist ja ein Stück weit offen für so diese philosophischen Fragen. Aber er ist halt nicht so tief drin wie Witt.
Ja. Also Walsh ist da vielleicht noch der Normalste, in Anführungsstrichen. Oder der Natürlichste ist vielleicht das Bessere, der bessere Begriff.
So, und das ist jetzt quasi der Urlaub auf diesem Flugfeld.
Genau, bisschen Bier.
Ja, und ich glaube, Schnaps kommt auch gleich noch, Whisky oder sowas. So, Staros offenbart jetzt,
verabschiedet sich,
genau, seinen Männern, dass er gehen wird. Ist auch schön dann dieses, dass er diese Kiste zumacht, ne?
Das hat so was Endgültiges.
Ja, gut, er ist ja froh, dass er seine Feldkiste zumachen darf und nicht jemand anderes seinen Sackdeckel schließt, ne, so.
Ja. Wobei ich nicht trotzdem nicht glaube, dass er begeistert darüber ist, dass er gehen soll. Weil er weiß natürlich auch, wenn er nicht mehr, dass sein Nachfolger vielleicht nicht mehr so entscheidet wie er in der Situation.
Ja. Aber ich glaube,
das meinte ich gerade, ne? Dass man, das Schlimme ist, man weiß nicht, ob man was Gutes bewirkt hat.
Ja. Und ich glaube, ein Stück weit ist Staros auch froh, dass er die Entscheidung nicht getroffen hat. Dass der Krieg quasi für ihn jetzt vorbei ist.
Ja, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube schon, dass er, also das Problem ist, er ist in einer Situation, wo er nicht gewinnen kann. Weil wenn er weiter da bleibt und sich den Befehlen widersetzt, dann wird er irgendwann halt entlassen. Und wenn er jetzt so geht, ist er zwar gut raus, aber in beiden Fällen wird jemand nachkommen, der anders reagieren wird, wahrscheinlich. Und in beiden Fällen hat er das Gefühl, seine Männer im Stich zu lassen. Seine Truppe.
Das ist auch jetzt also schön, das
also
mit den Söhnen.
Quasi, er hat, ja, genau. Ne? Also so sieht er sie da dann auch. Also er hat quasi, um mal im Sprachbild zu bleiben, er hat die eine Schlacht da gewonnen gegen Tal, aber hat es letzten Endes trotzdem den Krieg verloren, weil er eben nicht weiterhin bei den Leuten sein wird und nicht weiterhin sie vor solchen Befehlen schützen wird.
Ja, und weißt du was, das ist auch ganz interessant, das ist jetzt eigentlich nicht so, wenn wir jetzt mal Staros noch in dieses Bild zwischen Witt und Welch mit reinnehmen, Staros hat ja im Prinzip Witt hat sich ja gefragt, mit dem sind nicht alle irgendwie alle Seelen ein Teil einer großen Seele? Und wenn Star Wars jetzt so auch als eher pragmatischer Mensch ist, so wie Welch, dass er vielleicht sagt, ja, okay, ich habe diese eine Schlacht gewonnen, aber welche Rolle hat das im großen Ganzen? Er kann alleine keinen Krieg gewinnen. Und warum? Was ist auch der Sinn daran, den Krieg zu gewinnen?
Ja gut, dass weniger Menschen sterben. Wobei Star Wars ist aber auch kein Pragmatiker in dem Sinn. Der ist ja schon ein sehr religiöser Mensch. Und wir haben ja gesehen, wie er gebetet hat und alles. Und das Befehlsverweigerung, obwohl ihm ja sogar dann die Untergebenen sagen, jetzt führen sie ihn aus, das ist ein Befehl, den sie gekriegt haben, ist schon okay. Das finde ich in keinster Weise pragmatisch, sondern das ist ja hochgradig moralisch.
Ja, aber ist das jetzt hier auch hier, das sind doch die Goldzähne, oder? Die er da wegschmeißt, kann das sein?
Oder was kann war das? Sein, ja, kann sein, weiß ich, irgendein Beutel war das,
glaube ich. Ja, ja, ich glaube, da waren die Zähne drin und das hat ihn dann doch fertig gemacht.
Ja, 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 gut, das, aber das ist ja auch ein anderer. Ja, aber weißt, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, daraus und also den würde ich überhaupt nicht als Pragmatiker ansehen, sondern ganz im Gegenteil, der ist hochmoralisch angelegt. Und er scheitert mit seiner Moral eben an den Bedingungen des Krieges. Mhm.
Ja, das ist eine gute Einteilung. Ja, also Star Wars ist der an seiner Moral scheitert. Witt ist der an seiner Philosophie scheitert. Und Welch ist der an seiner an seinem Pragmatismus scheitert.
Scheitert Welch denn?
Ja, das ist die Frage. Das liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters. Also vielleicht sagen wir nicht scheitern, vielleicht sagen wir es so. Star Wars ist der sich mit seiner Moral zum Leben verhält und abarbeitet. Witt.
Er ist der Moralist, der andere ist der Pragmatiker und der andere ist der
Philosoph.
Der Philosoph,
der Magier, der aber genannt wird auch dann.
Der sich außerhalb der Sachen bewegen will. Mhm. Na, das ist jetzt auch so eine Sache. Verschwimmen hier jetzt gerade Erinnerungen an Guadalcanal mit Erinnerungen nach Hause und das kommt ja gleich dann auch nochmal, wenn sie jetzt auf dem Kopf steht beim Schaukeln. Das kann ja auch keine Erinnerung in dem Sinn sein. Nee, das ist ja auch dann ein Zerrbild.
Ja, und das ist ja auch Traum, genau.
Hier ja auch ich, wieder.
Ja, vor allem auch
das meine ich.
Eine erwachsene Frau auf der Schaukel, das ist ja auch gut, irgendwie so ein...
würde ich jetzt noch nicht so schlimm sehen.
Aber. Nein, nicht schlimm, aber das wirkt halt so... unreal, ne?
Wow. Ja, jetzt sagt er selber, er war ein Gefangener. Und du hast mich befreit. Also da sehen wir ja auch, dass... Oder vielleicht ist es weniger Philosophie, vielleicht ist es... Eigentlich ist es doch mehr die Liebe, die ihn umtreibt. Mhm. Ja, das vielleicht. Also Pragmatismus, Moral und Liebe vielleicht als die drei.
Säulen dieser drei Figuren. Und Philosophie ist eher dann das Mittel von Malik, um die Figuren mit diesen Eigenschaften auszustatten. Mhm. Ja, ja.
Und dann vielleicht eben noch Zynismus, wenn wir dann noch Gordon Toll mit zunehmen würden.
Ja, richtig. Also vielleicht kann man auch das übersetzen mit Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber das ist dann schwer.
Ja.
Direkt jedem.
Nee, Hoffnung. Ja, aber wer soll dann die Hoffnung sein?
Ja,
weder der Pragmatiker noch der Zyniker sind ja dann die
Hoffnung. Ja, das stimmt, ja. Ja, das geht dann wahrscheinlich zu weit, das so zu übertragen, aber Liebe auf jeden Fall.
Ja, also nee, das wären so diese vier, das wäre so dieses Viereck, in dem sich das bewegt. Mm. Moral, Zynismus, Pragmatismus und Liebe.
Mm, ja, und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal von den Knöpfen sprechen, die der Film bei mir drückt und bei dir vielleicht weniger drückt, also ich glaube, was mich halt berührt, ist, glaube ich, gerade dieses Liebesthema. Weil die Frage ja ist, eigentlich Witt wurde ja nur von der Möglichkeit von Liebe überhaupt aufrechterhalten, am Leben gehalten. Und jetzt gleich, hier haben wir nochmal das Krokodil vom Anfang gefangen genommen, auf dem Truck, warum auch immer.
Wahrscheinlich, weil die einfach sowas noch nie gesehen haben.
Ja, ja. Und das ist ja das, was am Ende, das, was ihnen Hoffnung gegeben hat, die Liebe. Die bricht ja dann zusammen.
Mhm.
Am Ende.
Mhm. Ja. Dazu ist mir das zu entrückt. Das Wort habe ich die ganze Zeit gesucht,
yeah,
im Zusammenhang mit dem. Dafür ist mir das zu entrückt, weil wir lernen sie ja bis zu dem Brief nur aus diesen Rückblenden / Traumsequenzen
so, kennen. Und weißt du was? Und das hier, was wir gerade gesehen haben, dieses Bild, das scheint keine Traumsequenz gewesen zu sein. Weil da ja lag ja schon ein anderer Mann wahrscheinlich neben ihr.
Ja, ja. Kann sein, kann nicht sein.
Das war halt auch so blau und nicht mehr so, ja. Ne? Und jetzt wird ja die Post verteilt und wir haben sie ja auch gerade ganz kurz auf so einem Militärgelände gesehen. Also
Baracken, ja.
Ja. Und was ich halt jetzt so, das nehme ich jetzt mal schon mal direkt vorweg, er liest ja gleich den Brief, also Witt liest den Brief von seiner Frau und offenbart ihm, dass sie einen von der Air Force kennengelernt hat. Und was ist denn das bitte für ein Tritt ins Gesicht? Weil Witt hat dafür gekämpft, dass dieser Flugplatz eingenommen wird. Hat sozusagen den Weg bereitet für einen, für die Air Force. Und der kriegt, und er konnte das nur, weil er die Hoffnung hatte, dass es Liebe gibt und dass seine Frau da die seine Liebe ist. Und sie verlässt ihn jetzt. Und vor allem der Oberhammer ist ja noch, dass sie ihn darum bittet, ihr zu helfen, diesen Schritt zu gehen. Das ist ja, also, da bricht ja nicht nur eine Welt zusammen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so auch der zentrale Moment, wo ich auf einmal so merke, so, wo mich der Film wirklich emotional auch an den Rand der Verzweiflung bringt. Weil wie kann das sein? Und sie verklärt das selber jetzt noch. Was war denn ihre Liebe? Was war sie wert? Und sie sagt auch noch so, wir werden uns wiedersehen, weil das, was wir hatten, diese Liebe, das ist bei Menschen, das kann nicht anders sein, als dass man sich nochmal wieder sieht und da ist was geblieben, aber sie erträgt diese Einsamkeit einfach nicht und hat sich deshalb in den Air Force Menschen verliebt und er hat sein ganzes Leben darauf ausgerichtet und das ist so, ja. Finde, wie gesagt, in dem Moment hat also das, da hat, und das ist so, dass in dem Moment hat für mich der Krieg quasi keine Bedeutung, sondern es ist nur das Mittel für den Film, um das zu thematisieren.
Ja gut, ohne den Krieg gäbe es ja diese Situation nicht, weil dann wäre er ja nicht so lange weg von zu Hause.
Ja, und da glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass es das auch geben würde. Es gibt sozusagen Menschen, die tun anderen Menschen so gut, dass sie sie zu etwas bringen, etwas freikämpfen. Und da bin ich sehr subjektiv und auch emotional auch befangen, denke ich mal, wo ich mir dann so denke, trotzdem handelt da eine Person so gegen das, was eigentlich diese Person für die Person getan hat. Und bittet dann auch noch diese Person um einen Freifahrtschein, so ungefähr. Also, ja, ich glaube, dass.
Ja, gut, also wir wissen ja nicht wirklich, was er für sie eigentlich getan hat.
Nein, ne? Das wissen wir nicht. Ne? Aber also das ist natürlich das, was ich da reinprojiziere, ne?
Ja. Ne? Also, das ist ja so ein kurzer Einschub in eine Heimatfrontgeschichte, mehr oder weniger.
Mhm.
Ihr habt die jetzt mal die ganze Zeit da monologisieren lassen. Mich packt das halt überhaupt nicht, weil ich zum einen, ich weiß nur, dass er offenkundig noch immer in sie verliebt ist, aber ich weiß überhaupt nicht, ist er überhaupt ein guter Ehemann? Ist das überhaupt eine gute Beziehung?
Ja.
Verklärt er da nicht einiges, beziehungsweise war das vielleicht für ihn eine gute Beziehung, aber wie war das für sie?
Ja.
War sie vielleicht schon vorher einsam?
Das kann sein, ja. Das wissen wir natürlich alles nicht.
Fällt ihr das jetzt erst auf, wenn er auch physisch weg ist? Wenn er ohnehin die ganze Zeit so wenn er jetzt ohnehin die ganze Zeit so entrückt war im Krieg, wie ist er dann eigentlich im Frieden zu Hause gewesen? War er da auch vielleicht nur physisch anwesend? Das sind ja alles, und man darf natürlich auch nicht vergessen, 1942, 43, das ist natürlich, klar, das gab eine ganze Menge Frauen dann damals, aber das war natürlich auch nicht so einfach dann für die Frau dann vielleicht alleine. Ich glaube, Kinder haben sie nicht, ne?
Wird nicht thematisiert, ne. Ich glaube, das wäre auch wahrscheinlich zu viel.
Wahrscheinlich haben sie keine Kinder, ne.
Hier die 3 oder 5 Schädel.
Ja.
Und wir sehen ja jetzt auch ihn, wie er auf einmal auf dieses Dorf blickt, was vorher für ihn ja quasi so ein bisschen paradiesisch war. Hier haben wir wieder so einen Schmetterling, der ja auch bei Tree of Life auftaucht. Und er hat jetzt gesehen, dass selbst die Menschen, die da vermeintlich im Paradies leben, sich gestritten haben. Auch wenn sie jetzt hier Arm in Arm laufen. Aber dass auch im Paradies irgendwie der Konflikt auf einmal sichtbar ist. Und das ist ja eigentlich die Vertreibung aus dem Paradies. Der Baum der Erkenntnis.
Da haben wir ihn gerade im Bild.
Genau, richtig. Ja, es könnte sein, dass die Erkenntnis eigentlich ja auch irgendwie auch diese zerstörerische Kraft hat. Die Beobachtung von Ungerechtigkeit, Konflikt erst ermöglicht und das naive Bild zerstört.
Ja. Oder eben, dass er in seiner Enttäuschung und vielleicht auch Wut.
Tolles Bild.
Eben versucht, jetzt eben das, was er vorher anders gesehen hat, jetzt durch diese Enttäuschung gefärbt wird, nur noch. Und jetzt sehen wir, wie sie hier rumlaufen. Und er will ja eigentlich offenkundig allein sein und trifft da auf einen anderen Kameraden.
Jetzt wird helft ihm auf. Kennen wir den?
Ich glaube nicht so wirklich. Zumindest wüsste ich jetzt nicht spontan.
Nee. Aber das ist, muss ich sagen, das macht den Film auch sehr, sehr schwer. Die Vielzahl der Charaktere, die dann irgendwie so bedeutsam und dann doch nicht bedeutsam und so weiter sind. Und
dann aber auch schnell wieder weg sind manchmal.
Ja, ja.
Ist ja auch ganz interessant bei den Preisen gewesen, obwohl es ja so ein hochgradiges Ensemble war, haben wir nur einmal diesen Ehrenpreis fürs Ensemble, aber es gab keine Schauspielernominierungen jetzt bei den Oscars oder so.
Ja, ich finde es auch total.
Um nochmal auf dieses Thema kurz zurückzukommen.
Auf jeden Fall.
Ensemble.
Ja, das ist auch wirklich, ich finde auch, das ist ein Ensemble-Film als, sag ich mal, ein Hauptcharakterfilm oder Charakterenfilm. Das ist eher ein Ensemble-Film, ne?
Ja. Deswegen, das meinte ich auch am Anfang, als ich darüber gesprochen habe, ne, dass sich die vielleicht auch gegenseitig so sehr behagt haben, dass da keiner herausragen konnte für so eine, vielleicht auch eine Nominierung. Obwohl der Film ja sonst gefühlt für alles nominiert war, was man nominieren konnte.
Aber ich finde das halt auch das Schöne an, das finde ich eigentlich wieder ein Pluspunkt, weil das eben ein Film ist ohne Hauptcharakter. Sondern eigentlich der Mensch als solcher quasi der Hauptcharakter ist. Das ist jetzt auch schon fast ein bisschen esoterisch, ne? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Überhaupt nicht.
Der sieht aus wie Leonie Messi.
Ja, aber auch nur, wenn er zu viel Aufputschmittel nimmt vielleicht.
Ja. Und ich finde das zum Beispiel schön, wie Witt hier gleich anfängt auch zu weinen. Wir sehen ja dann auch sogar eine Träne. Ich glaube, du hast in einem der Malek-Filme auch schon mal gesagt, jetzt fängt Witt an zu weinen, genau, dass dich die Längen stören.
Ja, das, was du da als Meditation immer bezeichnest.
Ja, so. Ja, genau.
Also ich habe jetzt nichts per se gegen lange Filme, ne?
Oder? Nein. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Sergio Leone haben wir ja auch das immer wieder hervorgehoben, ne? Dass er, sag ich mal, diese Zelebrieren.
Da war es ja ein Zulaufen auf einen Spannungsmoment. Das ist ja was ganz anderes, wenn ich die Spannung immer weiter herausziehe als hier. Hier läuft diese, wenn ich dann nochmal schnell eine halbe Minute Naturaufnahme reindrücke oder nochmal einer, der da bedeutungsschwanger in die Gegend starrt, da packe ich ja nicht einen Spannungsmoment drauf, sondern das für mich verläuft sich das halt im Sand. Es läuft auf nichts zu und es gibt dem Film halt nichts.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Oder das Wasser, was wir vorhin mal haben fließen sehen, da. Das ist halt drin, ja, aber meines Erachtens würde der Film halt nichts verlieren, wenn man es rausschneiden würde.
Ja, und da wäre ich genau anderer Meinung.
Also, und was verliert der Film dann?
Diese tragenden Momente, weil eigentlich passiert. Also der Film gibt mir total viel Zeit, selber in mir was passieren zu lassen, in den Momenten, wo halt diese, ich sag mal, vermeintlichen Längen oder diese Naturaufnahmen oder auch hier zum Beispiel jetzt nochmal dieser Vogel, der ausgeflogen ist, also das hatten wir ja in einer der Rückblende auch. Vielleicht ist der Geist jetzt auch befreit von Witt, kann ja sein, in dieser Begegnung mit Welch. Das ist halt jetzt schön. In meinen Augen bist du ein Magier. Das finde ich einfach so irgendwie berührend. Und Witt sagt jetzt Welch, er sieht in ihm auch noch einen Funken.
Ja. Wie gesagt, das ist für mich, weil das hat für mich keine Erdung in dem, was wir gesehen haben. Also ich weiß nicht, wie er darauf kommt, dass er ein Magier ist.
Ich glaube, es ist diese Träumerei, die er immer hat.
Aber die sieht er ja nicht. Die sehen ja nur wir als Zuschauer. Ne? Die sieht ja die Figur von Welch nicht.
Ja.
Ne?
Ja,
das meine ich damit.
Das verstehe ich schon, ja.
Ne? Das ist auch das, was ich meinte, ne? Dass da formale und inhaltliche Ebenen nicht zusammengehen.
Aber ich glaube, bei mir gehen die halt zusammen. Ja, genau, das verstehe ich. Aber bei mir gehen die zusammen, weil ich in diesen Momenten dieser Längen und dieser meditativen Phasen, weil ich da in mir diese Verknüpfung erstelle. Also ich habe das Gefühl, dass der Film die ganze Zeit mit mir in Interaktion ist. Und ich in den meditativen Momenten und Phasen dann die Verbindung auf emotionaler Ebene herstelle, zum Beispiel zwischen Welch und Witt, die jetzt, sag ich mal, in einem reinen Dialog und in einem reinen Film nicht vorkommen. Und ich glaube, das ist also das, was mich...
Du steckst also dem Film noch was zu, was nicht im Film drin ist, meinst du? Oder?
Ja, weil mir der Film diese Räume gibt in diesen meditativen Phasen, ja.
Also ich könnte es jetzt auch ganz böse formulieren.
Ja, mach mal.
Der Film zwingt dich quasi dazu, dir noch was selber dazu auszudenken, anstatt dass er einfach mal wirklich was zeigt.
Genau, ja, könnte man so sagen. Aber natürlich würde ich sagen, der Film zwingt mich nicht dazu, Handlungen dazu zu denken, sondern eher die emotionale Verknüpfung vorzunehmen. Und jetzt starten wir ja irgendwie nochmal sozusagen in die, ich sag mal, letzte
Offensive
oder genau, geschichtliche Handlung. So, sie sind auch abgeschnitten von...
Genau, Leitung ist unterbrochen.
Ja.
Man weiß nicht, wo die Leitung unterbrochen wurde. Man weiß nicht, wie nah der Feind noch ist oder schon ist. So, und jetzt ist mal Adrian Brody.
Ja. Also.
Das ist eigentlich krass, wenn du es überlegst. Der hat gedacht, er ist die ganze Zeit im Film eine Hauptfigur. Und es dauert 2 Stunden 25, bis seine Figur tatsächlich das erste Mal mehr ist, als nur irgendwo daneben zu stehen und mal Bedeutung und mal verängstigt irgendwo in die Kamera zu gucken. Ja. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass er da etwas angesäuert war, als er das dann gesehen hat in der Premiere.
Ja, schon. So, auch das ist ja jetzt so ein bisschen so ein schöner Sonntagsspaziergang da in so einem niedrigen Flussbett. Und das meinte ich jetzt total im auch so im auch Kontrast zu dem ganzen in der im hohen Gras. Ich finde halt hier, du siehst einfach wirklich gar nichts. Es ist alles dicht bewachsen. Dann kannst du ja auch nicht richtig hören, weil du die ganze Zeit das Wasser am Rauschen hast.
Und die Tiere,
ja. Hier auch wieder, ja, dieser Uhu oder diese Eule, die da so als Beobachter dabei steht, ne?
Aber auch, das ist mir alles, also das kann man ja machen, wenn man es möchte, aber das ist halt alles mir dann auch wieder eine Sekunde zu lang. Also ich finde, er hat da, für mich hat er da einfach auch große Probleme zu wissen, wann er mit so einem Bild auf, ich bin ja keiner, der irgendwie auch nicht mal ein spannendes Bild gut finde oder so, Gottes Willen. Ich bin ja auch keiner, der jetzt alles nur der Narration unterordnen lassen will im Film, aber wie gesagt, bei Terrence Malick habe ich immer das Gefühl, der hört sich halt selber gerne reden und hat nicht so ganz das Gefühl, wann vielleicht dann auch mal ein Bild zu lange drauf ist.
Ja. Also, ich hätte jetzt bei der Eule gerade so gedacht, sie ist sozusagen die, die den Übergang Beobachterart einnimmt, um, sag ich mal, diesen Perspektivwechsel zu haben. Weil im ersten Moment denkt man, wenn die Leute kommen, ach, das sind ja die Amerikaner. Aber sind sie ja gar nicht. Man schnallt das ja erst später.
Ja. Aber auch dann wäre es ja wieder eine sehr philosophische bis esoterische Ebene mit dem, mit der Eule als
Ja, wobei, ich würde das einfach als filmisches Stilmittel nehmen, um den Übergang zu schaffen für den Perspektivwechsel. Also würde das jetzt auch gar nicht unbedingt als philosophisch oder esoterisch sehen. Aber das müsste man natürlich mal, das könnte man wahrscheinlich noch mal separat untersuchen. Also die Rolle von Natur und Tieren in Filmen von Malick.
Ja, da gibt es bestimmt ein paar Aufsätze zu.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Flughunde.
Ja, auch ein ganzer Schwarm eigentlich, ne? Wir sehen ja, glaube ich, da gleich nochmal.
Da im Hintergrund, jetzt sehen wir richtig.
Da richtig viele.
Ich glaube, ein Problem, was ich auch habe mit dem Film, ist, ich hatte ja schon erzählt, nach 2 Stunden, der fühlt sich da irgendwie schon zu Ende an, nachdem sie da das eingenommen haben und alles, das Camp eingenommen haben. Und die Figuren vom Anfang wieder auftauchen und die Gesänge und so. Ich habe halt einfach das Gefühl, hier wird noch eine Stunde angeschnitten. Also hinten rangeschnitten. Ja. Die eigentlich nicht mehr dazugehört. Du hast jetzt viel von deinen Emotionen gesprochen. Ich bin einfach emotional schon durch nach 2 Dritteln. Und brauche eigentlich gar nicht mehr.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ein Problem, was ich einfach damit habe, dass mir der Film mehr gibt, als ich brauche und er mir eigentlich schon ein befriedigendes Ende gegeben hat und mir dann nochmal was zugibt, was aber dann wiederum, finde ich, nicht wirklich auf was hinausläuft.
Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich würde das auch sagen und ich glaube, ich würde das wahrscheinlich auch bei anderen Regisseuren nicht durchgehen lassen. Und bei Malick wahrscheinlich schon eher. Oder ich meine, ich finde das ja großartig. Und wir haben ja irgendwie, und du hast natürlich recht, wir sind irgendwie in einem anderen Film jetzt. Nochmal hinten dran so, ne? Aber es läuft meiner Ansicht nach doch auf etwas hinaus. Und zwar, dass wer überlebt, Welsch oder Witt? Mhm. Und ich glaube, das ist noch mal der Teil. Weil jetzt Colonel Tall spielt ja jetzt erstmal keine Rolle mehr, ne?
Ja.
Der ist ja quasi Geschichte. Und jetzt geht's nur noch um Witt oder Welsch.
Und Star Wars ja auch nicht mehr, der ist ja auch weg.
Genau, ja. Der ist auch schon aussortiert. Also vielleicht hatten wir anfangs eher den Konflikt zwischen Tall und Staros. Und jetzt geht es, also was heißt Konflikt? Die Unterschiedlichkeit, mit wie man mit dem Leben umgeht oder wie man sie wahrnimmt. Und jetzt geht es um...
Wie man mit dem Krieg vor allem umgeht.
Darum ja.
Geht es ja auch.
Ja, aber vielleicht ist es jetzt auch mehr nochmal Leben. Witt und Welsch.
Tue ich mir schwierig damit, weil ich nicht weiß, wie sie das Leben außerhalb des Krieges betrachten. Wir wissen ja nur, wie sie den Krieg sehen und sich im Krieg verhalten. Und der Krieg ist eine Ausnahmesituation, aus der du meines Erachtens keine Prinzipien ableiten kannst. War es jetzt der erste Dialog von ihm? Also zumindest der kein Voice-Over war von Adrian Brody?
Das kann gut sein. Ich finde, er ist auch sehr, sehr ausdrucksstark, ne? Mit diesen großen, aufgerissenen Augen, ne?
Ja.
Ja, ist irgendwie schön, wie Welsch besorgt ist, dass Witt weg ist.
Ja.
So, wir sehen hier auch die Japaner einmal weiter vorrücken.
Genau. Noch immer in kompletter Tarnkleidung, inklusive Blättern.
Versucht er, die wegzulocken oder was hat er da eigentlich vor?
Das weiß ich jetzt gar nicht so genau.
Was ich halt auch interessant finde, ist, dass Witt nicht klassisch, sag ich mal, so einfach so nebenbei fällt. Sondern er ist sozusagen jetzt hier gerade in der Situation der David gegen Goliath, ne? Also in seiner individuellen Situation.
Ja, er ist eingekesselt von einem ganzen Bataillon quasi.
Ja. Und das ist natürlich die Sprachbarriere. Ich verstehe natürlich nicht, was der japanische Soldat ihm sagt. Und irgendwie, Witt guckt jetzt so ins Nichts, ne? Schaut sich zwar nochmal um.
Ja, aber das kann er ja auch besonders gut, muss man ja auch sagen.
Ja. Jetzt kommt schon fast versöhnliche Musik. Er guckt leicht nach oben. Ja, das ist das Motiv wieder von dem Gospel.
Echt?
Ich glaube. Oder zumindest die Akkorde. Ja, und jetzt provoziert er es, ne?
Ja, ja, er will ihn nicht einfach nur erschießen, wenn er da rumsteht, sondern...
Ja, er hebt sein Gewehr, wird erschossen. Und wir sehen wieder die Sonne durchs Blätterdach fallen. Und jetzt haben wir quasi, jetzt schwimmt er wieder im Paradies sozusagen.
Ja. Wobei natürlich die Frage offen bleibt, sind das jetzt noch die letzten Erinnerungen, während er stirbt, oder ist das schon ein Blick auf das, was ihn nach dem Tod erwartet?
Ja, oder es kann natürlich auch sein, am Anfang.
Oder das, was er sich erhofft.
Ja, ja, vielleicht war auch am Anfang schon quasi der Tod. Hier haben wir wieder den Baum, das ist so ein bisschen auch wie hier dieser Lebensbaum, der auch bei Eva, wie heißt der Film schnell? Avatar.
Ach so, ja.
Und jetzt ist aber, und das ist das Interessante, der Welsch hat jetzt scheinbar um diese Bestattung sich gekümmert.
Ja.
Es war ihm irgendwie wichtig.
Ja. Wir sehen ja auch nachher noch diesen großen Friedhof gleich.
Ja. Ja, und ich muss sagen, ich finde das, das ist so ein Moment, wo man wirklich traurig werden kann, weil der Welsch hat, also ich glaube, der Welsch hat jetzt wirklich der begreift jetzt in diesem Angesicht des Todes eigentlich erst die Sympathien, die er für den Witt hatte.
Mhm.
Und
da hatten wir auch gerade wieder diesen Cosmic Beam.
Ja, das kann sein, ja. Und vor allem auch jetzt, wie Welsch nochmal alleine da zu dem Grab zurückgeht.
Mhm.
Und ihn jetzt nochmal was fragt, ne?
Ja.
Oder nochmal hören. Ja, wo ist dein Lebensfunke jetzt? Fragt er ihn.
Ja. Also eher eine zynische Frage.
Ja, aber ich glaube, vielleicht war das auch seine Frage. Vielleicht war für Welsch einfach Witt immer der, der ihm auch irgendwie ein Stück weit Lebensfunken mit abgegeben hat.
Ja, ist natürlich auch eine Frage, ob der Pragmatiker nicht irgendwann zum Zyniker werden muss, wenn die Situation zu extrem wird. Oder ob der Pragmatiker auch sich zum Träumer entwickeln kann und zum Idealisten.
Mhm.
Ja, und der letzte große Star noch kurz für ein Cameo, kurz vor Schluss.
Mhm. Captain Charles Bosch.
Mit George Clooney.
Ja.
Da haben wir auch schon nochmal das Familienmotiv, ne, was wir ja schon vorhin hatten mit den, ist sie auch wie meine Söhne oder so, ist er meine Söhne?
Ja, das, was Star Wars ja auch schon gesagt hat, ne?
Ja, genau, das meine ich ja.
Hm.
Da haben wir es, Vater ist der Chef.
Mhm. Und Mutter hält es am Laufen, ne?
Ja, aber wenn es einen Vater gibt, heißt es ja, es gibt auch Söhne.
Hm.
Ne, und er ist jetzt zum Zyniker geworden.
Hm.
In diesen Voice-Overn. Er hat es nicht geschafft, zum Idealisten zu werden und zum Träumer, sondern er ist...
Hm.
Ja, eigentlich, also ist er dann doch schon auch, hat er auch verloren, doch, kann man auch sagen, ja.
Ja, oder gebrochen.
Ja, aber auch dann hat er ja verloren, wenn er
ja,
gebrochen
stimmt, ja. Ja.
Da würde ich jedenfalls nicht als Gewinn betrachten, gebrochen
nee.
Zu sein.
Ja, ist auch interessant, das mit dem Refugium schaffen, ne? Also.
Mhm. Finde ich auch interessant, diesen Friedhof hier im Hintergrund mit diesen Sprengleranlagen. Bin ich mir auch nicht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das 1943 da irgendwo auf so einer Pazifikinsel möglich wäre. Bin ich mir auch nicht sicher, ob das vielleicht ein Anachronismus ist.
Ja, aber das ist ja quasi, vielleicht ist es auch ein bisschen, vielleicht ist es anachronistisch bewusst, weil er ja von einem Refugium spricht. Weil, wenn man, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich meine, das ist jetzt nicht Europakrieg, aber als ich in der Normandie die Soldatenfriedhöfe besucht habe, muss ich schon sagen, dass diese Dimension einfach, das hat schon was Erdrückendes auch.
Hm.
Wenn er einem wirklich bewusst wird, was einfach so diese schiere Zahl bedeutet.
Ja.
Ja, die Soldaten gehen zurück auf das Landungsboot. Halten die Gewehre über Kopf. Sonne steht etwas tiefer am Himmel.
Jetzt haben wir wieder den einen Soldaten vom Anfang, den Verängstigten.
Stimmt.
Tja, und das ist auch, das hat auch so eine gewisse Tragik, ne? Ich bin bereit für ein schönes Leben, als ob er jetzt ein Anrecht darauf hätte, dass jetzt alles gut wird für ihn, bloß weil er im Krieg war, aber das ist ja nicht so.
Nein, es ist wahrscheinlich sogar noch eher das Gegenteil der Fall. dass er mit der normalen Welt nicht mehr klarkommt, ne?
Also könnte auch durchaus eine Anspielung ja dann sein, später an Vietnam-Veteranen vielleicht auch so. Mhm. Ich meine, vom Alter des Films her wird es ja passen.
Ja. Sag mal, hier ist ein Off-Text.
Ja.
Das ist wieder Witt, ne? Soll das sein, glaube ich?
Ich glaube, ja. Ich weiß es jetzt
nicht. Weil er ist ja... Er ist ja jetzt quasi mit der Weltseele oder was auch immer.
Mhm.
Aber er stellt trotzdem noch die Fragen, ne? Also ja, das ist schon, ja, ich kann das verstehen, wenn du sagst, es hat diese esoterischen Elemente.
Ja, also die hat's, finde ich, auf jeden Fall.
Ja. Aber ich muss auch sagen, das ist schon auch, ja, ich muss, weiß nicht, ich finde eine starke Rolle von Sean Penn, also irgendwie.
Mhm. Ich frage mich ja auch, was es über Terrence Malick selber aussagt, wenn du immer diese solche Elemente im Film hast und jetzt in dem speziellen Film der Pragmatiker zum Zyniker wird auch.
Ja, es ist natürlich jetzt,
es ist natürlich jetzt sehr viel Fischen im Trüben und Küchenpsychologie, aber ist natürlich trotzdem nicht ganz uninteressant, finde ich.
Nein, und man muss ja auch sagen, im ersten Moment ist der Welch auch erstmal Zyniker, aber wir wissen ja nicht, wie es sich weiterentwickelt bei ihm.
Mhm.
Na? Das wissen wir natürlich nicht.
Ja gut, ja. Das gibt uns, da uns der Film das nicht mitgibt, können wir, dürfen wir auch nicht einfach uns da irgendwas ausdenken, sondern müssen annehmen, dass er, sofern es nicht einen Hinweis gibt, dass er sich nochmal ändert, müssen wir annehmen, dass er Zyniker bleibt. Ne?
Ja. Wir haben erst die Insel verlassen, wir haben gesehen, aus dem Boot hinten raus, wegfahren und jetzt sind wir nochmal in diesem Mangrovenwald und hier sehen wir wieder diese zwei Loris.
Mhm.
Das müssten die eigentlich sein. Und es keimt wieder neues Leben. Ne? Das haben wir im Prinzip.
Ist das
auch
nicht das, was die am Anfang da geknackt haben?
Es könnte sein. Gehen? Ja, es könnte sein. Ja, vielleicht ist es das.
Das würde ja passen, so vom Anfang, so als Klammer.
Ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Musik wieder.
Und wir haben den Abspann, so heißt es.
Ja. Terrence Malick. Und wir halt auch die Gospelmusik.
Based upon the novel by James Jones. Insel der Verdammten heißt der Roman übrigens auf Deutsch.
Ja, okay. Ja. Also, in Anbetracht der Zeit und auch wie viel wir jetzt darüber gesprochen haben, würde ich sagen, kommen wir gerne schon zum Ende. Also ich muss erstmal sagen, danke Markus, dass wir den zusammen geguckt haben. Ich bin nach wie vor sehr, sehr begeistert, sehe aber auch ein, dass Terrence Malick-Filme am besten im Kino geguckt werden, weil man sich da am besten drauf einlassen kann und dann auch erstmal nicht mehr rauskommt und da wahrscheinlich auch die Wirkung von Bildern noch mal besser ist. Nichtsdestotrotz.
Ich hoffe, ich war ja nicht zu negativ.
Nein, auf keinen Fall. Ich finde das ja gut, weil ich glaube, es gibt ja auch viele Leute, die da wirklich auch dann ähnliche Vorbehalte haben und es ist natürlich auch schön zu wissen, dass die geteilt werden. Aber trotzdem würde ich sagen, Empfehlung, diesen Film zu gucken. Und ich, wie gesagt, bekennender Terrence Malick-Fan.
Ja.
Hab auch erstmal nichts mehr dazu sagen, außer danke fürs Zuhören und Mitschauen und auch, dass wir beide den besprochen haben. Und nochmal auch kurz der Hinweis auf unsere Steady-Seite, wo ihr unseren Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen könnt. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung oder auf iwenttofilms.de. Vielen Dank euch.
Ja, vielen Dank auch für den Film. Und ich denke, meine Meinung zur Persona Malick und zum Film an sich kam auch durch. Ich bin auch heute nicht konvertiert zum Fan. ich glaube, ich habe aber doch etwas mehr meinen Frieden jetzt schon gemacht mit dem Film.
Das ist schön.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast.
Nee.
Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.